Binärgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Wunderbar. Also, hallo und herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk 231 mit Felix.
Hallo.
Und mir, Markus. Wir sind heute eine kleine Runde. Vielleicht wird es deswegen auch nur eine Kurznotiz. Mal gucken, wie viel wir zu erzählen haben.
Zu sagen. Der Ingo wäre fast mit dabei gewesen, aber man hatte gemerkt, dass es, wenn man mit in der Bahn sitzt, kein gutes Internet hat.
Das ist immer schwierig mit diesem
dieses Bahnding. Ich sag's dir, das ist noch nicht
nee,
so
das Bahnding ist eigentlich total gut. Das Problem ist einfach nur, dass es kaputt gespart ist und die Politik lieber Autos haben möchte. Weil
die Politik. Ah. Wen muss man da wählen, damit man das nicht mehr bekommt?
Oh, keine Wahlentscheidung. Lass uns nicht über Politik reden.
Oh, das haben wir letztes Mal gemacht und haben ganz viele böse Stimmen bekommen über verschiedenste Themen. Deswegen reden wir heute nur über Technik. Und
genau, erstmal über tote Technik, oder?
Ja, Katzen.
Katzen.
Wir haben einen Toten der Woche, der mir sehr am Herzen liegt, was einfach es war eine schöne Persönlichkeit, Internetpersönlichkeit, Internetstar, kann man das fast sagen? Grumpy Cat ist gestorben. Und jeder kennt Grumpy Cat. Das ist diese Katze, die so ein bisschen grumpy aussehen.
Ja. Und die sind wirklich tot?
Die ist wohl gestorben und also der Besitzer hat gesagt, sie ist gestorben. Ist nicht so wie der Schibbe, da wo irgendwelche Leute behauptet haben, dass Schibbe gestorben ist, aber ist er gar nicht. Der lebt nämlich noch. Aber Grumpy Cat ist jetzt wohl wirklich gestorben nach 7 Jahren. Katzen wären nicht so alt, oder?
Yeah. Gut, das ist ein normales, ein bisschen älter werden sie, glaube ich, normalerweise schon, aber.
Wahrscheinlich so grumpy mit. Aber es war wohl eine sehr nette, und liebenswerte Katze, die eigentlich nur den Gesichtsausdruck hatte und nicht die Persönlichkeit. Muss man wissen.
Ja, okay.
Tja, scheiße ist.
Ja, also
ich hoffe, andere.
14 Jahre können Katzen schon werden, ist also echt jung gestorben.
Scheiße. Ja. Ich hoffe, dass nicht noch andere Internet-Memes sterben, wie, keine Ahnung, Dancing Baby oder so. Ja, stell dir das mal vor. Das wäre doch kacke.
Ja, das kann man wohl so sagen.
Das wäre echt doof.
Mhm.
Aber
es
andere
sterben
Sachen.
Auch Firmen.
Es sterben
nur Katzen.
Firmen.
Mhm.
Es gab ja einmal diese total brontal innovative Firma, die dein Thermostat zu Hause internetifiziert hat. Nest. Und dann wurden sie gekauft von Google. Und dann, die haben natürlich gesagt, so, ja, wir bleiben für immer, so wie wir sind. Bis heute quasi.
Bis jemand etwas anderes entscheidet.
Bis Google es anders entschieden hat, ja, genau. Nämlich auf der Google I.O. 2019, die irgendwie vor kurzem war, glaube ich.
Mhm.
Gewesen.
Ja, Google hat ja auch den Zurück-Button versucht abzuschaffen. Mal gucken.
Schon wieder. Diese Motherfucker sollen aufhören. Keiner fragt danach. Keiner will den Zurück-Button nicht haben.
Ja, aber moderne UI ist definiert von Designern und nicht
mein
von Usern.
Mein Arsch. Weißt du, von wem diese scheiß UIs gemacht werden? Von irgendwelchen Spasten, die zu Hause sitzen und zu Hause ihre App zusammenklöppeln und dann halt irgendwie gekauft werden. So. Brauchen keine modernen Designer. Quatsch, ja. Ich bin Zurück-Button. Browser
zurück in die Zukunft.
Mein ja, Browser wohl. Hat einen Zurück-Button und jetzt kann man auch mit Computern, Telefoncomputern Zurück-Button haben. Ha. Jedenfalls. Nest. Ich habe immer noch nicht genau verstanden, wie das überhaupt funktioniert. Das ist so ein amerikanisches Ding irgendwie. Oder könnte man das auch hier kaufen? Ich weiß gar nicht, wie es aussah. So ein Online-Thermostat, womit du dann dein zu Hause Temperatur einstellen konntest?
Mhm, ja, klar, also Heizungskontrolle.
Heizungskontrolle, aber ich weiß nicht, wie das immer angeschlossen würde, weil du brauchst ja dann irgendwie auch so ein Interface zu deiner Heizung, hätte ich jetzt gesagt. Sind irgendwie 3 Kabel, das ist irgendwie so ein Standard, ist, wo du dann diese 3 Kabel an dieses Ding ansteckst und dann kannst du deine Heizung steuern. Jedenfalls sind die wie gesagt, gekauft worden und jetzt getötet worden von Google. Nämlich hat Google gesagt, Nest heißt jetzt Google Nest und die machen jetzt diesen Learning-Thermostat, was irgendwie über mit Machine Learning, Big Data, Internet-Quatsch deine Daten verkauft. Das ist halt natürlich ein bisschen schade für die ganzen Leute, die gemeint haben, die sich quasi von der Aussage von ursprünglichen Nest haben blenden lassen, dass sie gesagt haben, ja, wir werden niemals eure Daten verkaufen und wir machen quasi eine Firewall um eure Privatsphärendaten, weil natürlich Heizungsdaten schon immer ein bisschen was Persönliches sind, weil die sagen ja was darüber aus, wann du da bist und wie du quasi dich verhältst und wie auch vielleicht dein Leben sich ändert.
Das ist ja auch der Grund, warum diese ganz modernen, intelligenten Stromzähler privacy-technisch nicht so ohne sind.
Ja, also ich finde ja, Stromzähler ist noch viel schlimmer als das Thermostat, weil du vom Stromzähler halt ziemlich genau sehen kannst, was passiert in der Wohnung, wenn du da ein bisschen Machine Learning drüber laufen lässt, also quasi schaust, was für Abstände, zu welchen Abständen welche Ausschläge es kommt, zum Beispiel was man relativ gut sieht, sind so Durchlauferhitzer, die haben halt einen ziemlich hohen Verbrauch, einen relativ hohen Stromverbrauch, oder so eine, keine Ahnung, so eine Geschirrspülmaschine, weil die ja auch warm wird und solche Sachen. Und man kann dann relativ gut sehen, welche Geräte gerade wirklich aktiv sind oder wann der Kühlschrank an- und ausgeht und so. Und bei Heizung stelle ich mir es ein bisschen schwieriger vor, aber bei Strom ist es auf jeden Fall ein Riesenproblem. Oder wenn du quasi nach Hause kommst, deinen Fernseher anmachst, das sieht man ja schon relativ gut auf diesen Stromteilen. Aber da habe ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen weniger Angst dank dem GDPR bzw. DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung, die ja relativ genau beschreibt, was mit den Daten angefangen werden kann. Auch wenn es natürlich immer noch die Missbrauchsmöglichkeit gibt, aber wenigstens ist es nicht mehr okay, dass du
es machst. Ja, wobei es ist ja jetzt die Tage ein Gutachten zur DSGVO vorgestellt worden von zwei ehemaligen von Peter Schad, dem Bundesdatenschützer, und einem Landesdatenschützer. Und die haben gesagt, im Wesentlichen krankt es in Deutschland daran, dass die Bundesregierung ihre Arbeit nicht macht und de facto eigentlich sogar Arbeitsverweigerung betreibt, indem sie das, was sie anfangen müssten, in nationales Recht umzusetzen, gar nicht angehen und ganz viele Themen in dem Bereich einfach liegen lassen und es auch medial so präsentieren, als wenn die DSGVO von der EU was Schlechtes wäre und sie damit extrem schlecht verkaufen und gar nicht die Möglichkeiten nutzen, die da für den persönlichen Datenschutz drin liegen und zum anderen eigentlich auch für die Firmen, weil wenn die saubere, gut gemachte Leitplanken haben, dann lebt es sich damit besser als mit der aktuellen Rechtssituation, die einfach unsicher ist.
Also ich muss ja sagen, in Deutschland war das ja davor schon immer ein Stück weit besser als im Rest von der EU. Mit dem deutschen Datenschutzrecht. Wir hatten zum Beispiel bei uns auf Arbeit hatten wir quasi so, es war so ein internationales Unternehmen und dann gab es quasi den deutschen Bereich und da sind diese blöden Datenschützer, die dann irgendwie gesagt haben, nee, wir können nicht einfach die ganzen Daten von dem Proxy irgendwie aufzeichnen für jeden Benutzer einzeln und so. Gab es quasi immer irgendwelche Sonderschnitzer nur für Deutschland. Und das schon vor DSGVO. Also Deutschland war quasi immer schon ein bisschen besonders, deswegen ja, sehe ich für andere Länder sehe ich das viel positiver eigentlich, ja. Auch die ganze Entwicklung als für Deutschland. Also für Deutschland hilft es halt nur, es geht quasi weiter und so, aber andere Länder haben da, denke ich, mehr von. Und es sollte wirklich auch so verkauft werden, dass es was Positives ist und nicht irgendwas so, ja, du musst jetzt irgendein Banner doppelklicken weiter.
Ja.
Das ist halt das Thema. Ah, genau, wo waren wir? Bei Nest, genau, die haben jetzt irgendwie sind jetzt irgendwie Teil von diesem Google-Zeug geworden und jetzt müssen halt seine Daten verkaufen, steht jetzt in der Google Nest Privacy Policy drin. Tja, das ist vorbei. Das heißt, ihr müsst jetzt leider eure Smart Devices wegwerfen und alles lokal hosten. Gibt es da irgendwas lokal? Bestimmt, oder?
Ja, man kann das schon lokal machen. Das
oder kannst du es umflashen? Kannst du irgendwie, keine Ahnung.
Keine Ahnung, also die Nest-Produkte selbst kenne ich nicht. Aber du kannst natürlich Smart Home lokal betreiben. Da musst du nicht unbedingt in die Alexa-Cloud gehen. Oder
in diese 10 verschiedenen Clouds, was ja Leute gerne irgendwie machen aus irgendeinem Grund. Und dann hast du irgendwie die eine Cloud für deine Lichter, die andere Cloud für dein Bewegungsmelder und die dritte Cloud für dein Ton-Audio-Zeug Und das wird dann alles irgendwie durch irgendwelche Magic zusammengehalten, die natürlich halt auch super fragil ist, ja. Genau, aber das Zeug zu Hause zu halten ist schon ganz cool. Denke ich, ist auch der richtige Ansatz und eigentlich sollten viel mehr, also sollte es dauert auch viel mehr Firmen geben, die sich darauf spezialisieren, das auch zu quasi ja, lokalisieren. Genau. Also sagen, okay, deine Daten sind nicht in der Cloud.
Ja,
deine Daten
Open
kannst
Hub,
dein Licht.
FHEM oder Home genau. Assistant, das ist ja, es gibt da ja genügend Open-Source-Projekte, die man mit dem Raspberry Pi als Kernsystem ja. betreiben kann und daran dann seine Sachen koppeln kann. Ja. Oder auch hier dieses, was ich bei mir viel benutze, ist das Philips Hue. Das kann man auch lokal halten. Also das ist nicht vernetzt. Meins ist nicht irgendwie mit Philips vernetzt.
Okay. Also ich denke auch, das sollte mehr, sollten auch viel mehr mit quasi angegeben werden. Und man sagt, wir haben ein Produkt und das kannst du nicht irgendwie aus dem Internet das Licht an- und ausschalten, weil ich denke, die meisten Leute haben mitbekommen, das ist einfach Quatsch, das zu machen. Also das, die Möglichkeit zu haben, ist toll, aber du brauchst es effektiv nicht. Ja.
Ja, es gibt immer wieder Leute, die mir begeistert davon erzählen, dass wenn sie im Büro losfahren, machen sie die Heizung im Wohnzimmer an. Und ja, also nein, ich bin mir nicht sicher, ob den Leuten wirklich so, ja klar haben die ein schlechtes Gefühl dabei oder denken sie, ja, kann auch schief gehen, aber jeden Tag tut es mir was Gutes, also überwiegt das.
Also ich meine, das könnte man ja in den meisten Fällen auch einfach als Zeitschaltuhr haben, ja. Also du sagst, keine Ahnung, du kommst halt um 18 Uhr raus und dann machst du halt um 17 Uhr die scheiß Heizung an. Ja, also das ist ja jetzt nicht so viel Magic dabei. Dieses tolle von zu Hause losfahren ist schon eine super Sache, aber eigentlich in vielen Fällen, denke ich, brauchst du gar nicht so viel Intelligenz, um deine Probleme zu lösen, die du hast. Beziehungsweise Probleme in Anführungszeichen, weil es natürlich überhaupt kein Problem auch einfach die Heizung anzumachen, wenn du da bist. Ja.
Ah, es dauert dann länger, also, wenn du es erst dann machst, bis es die Wirkung hat, die du haben möchtest.
Ja, also genau, könnt ihr jetzt bloß noch wegwerfen oder weiß nicht, ja, oder spenden an irgendwen, an den Hackerspace deines Vertrauens spenden.
Ja, genau, Nest Recycling, die Vorsicht.
Zeug dran. Und was noch tot?
SHA-1, endlich, also nicht endlich, sondern endgültig, so.
Endgültig.
Ja, SHA-1 wurde ja schon vor längerem mal disqualifiziert und gesagt, hier, das gibt theoretisch da, wir haben da im Labor Kollisionen verursacht, nutzt mal lieber nicht mehr das SHA-1. Und jetzt ist mir ein Paper untergekommen, was sagt, jetzt ist wirklich final tot, weil wir haben es so reproduzierbar hinbekommen, Kollisionen zu erzeugen, lasst die Finger davon. Und das setzt das Ganze auf die gleiche Stufe wie MD5. Einfach war nett als Hashing-Algorithmus, ist aber von der Rechenpower, die uns zur Verfügung steht, überrollt worden.
Na, das ist doof. Also hier steht, kostet jetzt eine Kollision, kostet 7 Millionen US-Dollar für eine quasi Blind-Kollision auf EC2-Servern. Schon viel Geld, aber wenn man da quasi, wenn du zum Beispiel irgendwie ein Dokument hast, wo eine Unterschrift drunter ist, dort du aber gerne andere Zahlen hättest, dann kann man sich das schon überlegen, wenn da drin steht, dass quasi, oder wenn da in diesem Dokument drin steht, dass dir ein Land von 500 Quadratkilometern gehört oder so.
Sicher. Ja, oder die Anteile an Apple und das ist halt ein Gründungsdokument und jetzt kommt raus, dass du eigentlich, dass dir was zusteht, weil dein Onkel zweiten Grades damals, also so ein Quatsch kann man halt machen, weil es wird eben, SHA-1 würde benutzt für TLS, SSL, aber eben auch für PGP, was auch für digitale Signaturen benutzt wird und SSH und S/MIME.
Tja, scheiße.
Also absolut kritisch.
Jetzt kannst du SHA-1 wirklich nicht mehr benutzen.
Ich glaube, in den meisten Fällen hat man es ja eh schon gemieden. Man muss einfach jetzt darauf achten, wenn man irgendwas unter seiner Kontrolle hat, wo Hashing-Algorithmen drin konfiguriert sind, dann sollte man da jetzt
abschalten, sehen,
dass das nicht mehr benutzt wird. Und also SHA-256 und SHA-512 sind beides SHA-2-Algorithmen. Also da ist man schon mal auf der richtigen Seite mit.
Okay. Das heißt, nicht mehr benutzen. Passend dazu habe ich ein Repository, GitHub Repository rausgesucht, was sich genau mit Kollision beschäftigt und die Algorithmen und auch entsprechende Exploits für verschiedene Dokumente beziehungsweise Dateiformate bereitstellt, weil in den meisten Fällen ist es halt so, dass du irgendwie quasi ein Stück Datei brauchst, was du selber kontrollieren kannst, und damit du dann da rumfuschen kannst, zum Beispiel so ein Kommentarfeld oder so. Und genau, die meisten Dokumente haben solche Bereiche, wo du sowas betreiben kannst. Und das Repo beschreibt so ein bisschen die verschiedenen Files, die es gibt und wie da eine Kollision aussieht, wo, an welcher Stelle man quasi ansetzt. Und das ist ganz witzig, es gibt hier verschiedene Strategien für, wie gesagt, verschiedene Dokumente, und es gibt auch eins für MD5-SAM und GIF, und dort hast du quasi, kannst du dir ein GIF aussuchen, ein anderes GIF als quasi mit einer MD5-SAM nehmen, und du kannst instant eine Kollision erzeugen mit quasi, und dann sieht quasi, dann ist auf einmal das Bild die gleiche MD5-SAM wie das andere Bild, was du dir ausgesucht hast. Und das ist schon ganz witzig. Ja. Genau, mit viel Text dazu, mit viel Beschreibung und so, ist schon sehr cool.
Richtig schön anschaulich zum Nachvollziehen gebaut. Ja.
Genau. Sehr, sehr cool. So. Wir haben einen Nachtrag.
Ja. Ich habe gehört, ihr hattet nichts dazu zu sagen.
Doch, sehr viel. Sehr viel Sachen, wie wir keine Ahnung haben, worum es geht.
Eieiei. Also, es geht um Java. Und darum, dass Oracle ja gesagt hat, alles, was Java ist, soll an Open-Source-Organisationen übergeben werden, damit das da weiter gepflegt werden kann. Oracle möchte es nicht mehr machen. Und deswegen gab es Verhandlungen darüber, wie Java inklusive der Namensrechte an die Eclipse Foundation übergeben werden kann. Mhm. Das ist jetzt ein bisschen vor die Wand gelaufen, weil in den Verhandlungen Oracle dann auf einmal damit um die Ecke kam, dass gewisse Dinge nicht so laufen, wie das vorher gesagt wurde. Und das geht eben so weit, dass nicht nur Java IE in Jakarta IE umbenannt werden muss, sondern sie hätten dann auch darauf bestanden, dass sich die APIs ändern und die Package Names in Java drin ändern müssen. Was bedeutet, dass die komplette API bricht. Und dass
Aber was
man,
soll denn das? Warum wünscht man sich denn sowas?
Wir hatten beim Kaffee unter Entwicklern so die Theorie, dass bei Oracle irgendjemandem der Mannschaft von Firmenanwälten gesagt hat, hier stellt man sicher, dass Oracles Interessen da möglichst gut gewahrt bleiben. Und dann hat wahrscheinlich jemand diesen Auftrag erfüllen wollen, ohne Rücksicht oder ohne vielleicht auch für technische Argumente zugänglich zu sein. Wie es im Detail begründet ist, da schüttelt die Branche den Kopf drüber. So. Mhm.
Okay, das heißt jetzt, also eigentlich gibt es weder Java IE noch Jakarta IE jetzt, was von der Eclipse Foundation verwaltet wird. Oder?
Ja, genau. Es sieht sehr, sehr harzig aus zurzeit. Man ist mal gespannt, ob vielleicht Oracle sich doch noch besinnt. Oder es gibt Leute, die sehen eine Chance für Jakarta IE. Aber auf der anderen Seite ist natürlich, sind so Frameworks wie Spring der große Gewinner, weil sie sind gerade stabil. Und,
aber Spring ist eh viel cooler.
Naja, das war immer so ein Geben und Nehmen. Der Vorteil daran, wenn du Java IE pur gemacht hast, war halt, dass mit dem SDK du alles, was du hattest, dabei war. Oder mit einem IE-Container-Server, Glassfish oder einem der kommerziellen, hattest du alles, was du brauchtest, und musstest dann nicht noch in dieses Framework hinein noch ein Spring deployen und damit arbeiten.
Das die paar hundert Dependencies, die du bei Maven nachlädst, ist auch egal eigentlich.
Ja, das sagst du so. Und dann reden wir mit den Java-Entwicklern, die über Node und NPM lachen. Es ist Dependency.
Also ich bitte, da darf niemand über Node oder NPM lachen, ja, ohne Witz. Also dieses Ding, das hatten wir auch schon ein paar Mal, ja. Einfach so, ja, ich lade jetzt erstmal 550 Megabyte Dependencies runter für dieses Plugin, damit er irgendwie die Version zum Hochziehen kann. Oder so in seinem Maven-File.
Ja. Also, Ja, das sieht nicht gut aus.
Das sieht gar nicht gut aus.
Nein.
Aber was passiert dann? Es kommt dann einfach raus? Wird dann weggeworfen, oder?
Wie meinst du?
Ja, also das ist ja jetzt gerade noch in Java mit drin oder so.
Ja, Java IE ist ja nicht in dem Java SDK, in dem normalen, in dem kleinen mit drin, sondern Java IE ist ja die Spezifikation für die Enterprise-Server-Geschichten, für diese Applikationscontainer. Okay. Mhm. Die Frage ist sowieso, wie viel Zukunft das noch hätte im Kontext von den Microservices Cloud-Containern und diesen sehr schlanken Applikationen, die aktuell on vogue sind. Mhm. Aber nichtsdestotrotz ist es erschütternd zu sehen, wie Oracle das da erfolgreich schafft, so einen sehr populären, sehr etablierten Markennamen zu vernichten. Es heißt ja, dass es die Eclipse Foundation blutend am Boden liegt, weil das Ganze gescheitert ist.
Weil Oracle so scheiße ist.
Ja, also.
Und Oracle immer noch einen drauf.
Ja, Oracle ist ja auch Foundation-Member bei Eclipse. Mhm. Also wenn, je nachdem, wie das ausgeht, ist das halt auch kritisch für die Eclipse Foundation, definitiv. Weil Oracle da auch Dinge blockieren kann massiv, was sie auch jetzt in der jüngeren Vergangenheit schon getan haben.
Kann man die nicht irgendwie rausekeln oder so? Kann man da nicht, hat man nicht irgendwie so ein, keine Ahnung was, ein Misstrauensvotum oder so?
Leider nicht, dass ich wüsste. Aber es gibt natürlich dann auch die Sachen, Leute, die da was Positives draus drehen und sagen, das ist jetzt der richtige Punkt, um frisch neu zu starten. Mit Jakarta IE, mit einem neuen Namen, mit einem neuen API, frischen Ideen und viel Energie. Mhm. Mal gucken.
Ja, oder einfach Spring nehmen.
Also die Java-Plattform mit dem, was nachdem es jetzt in OpenJDK übergegangen ist und was da aktuell passiert, da steckt sehr viel Energie, sehr viel positive Energie drin. Mhm. Dann jetzt der Kontext, wie ich eben meinte, dass nicht ganz klar ist, ob es so ein schwergewichtiges Java-IE noch braucht, weil einfach sehr viel mehr auf so schlanke Deployment-Units aus ist. Gar nicht auf so dieses schwergewichtigen Dinge, die auch nicht immer einfach zu handeln sind. Also wenn mal jemand mit einem Java-IE-Server gearbeitet hat. Das Interessante ist auch, dass in den meisten Organisationen das Grundkonzept, dass das ein Applikationscontainer sein soll und du in einem JIE-Server x Applikationen deployst, dass das in den seltensten Fällen tatsächlich passiert ist. In der Regel war dann eine Produktionsapplikation in einem Container. Und dann haben sie lieber einen zweiten Server daneben gestellt, damit bloß nicht irgendwas schief geht.
Ja, natürlich. Das hatte ich auch. Ich habe da auch eigentlich Mimimi für später, aber ich musste quasi was mit JBoss Whitefly, also quasi, wie heißt es jetzt, Whitefly 9 oder 11 oder was auch immer, wie eine von diesen Versionen halt machen. Und die haben so einen tollen CLI-Client, den JBoss CLI. Und das ist einfach so ein Krepel, damit irgendwas zu machen, irgendwas mit dieser Konfiguration zu machen. Ich habe, glaube ich, vor einem Jahr habe ich angefangen, quasi dieses CLI, habe ich da rumgeschrieben, überall Try-Catch um die Shellcalls gemacht, irgendwie Loops, um alles mögliche drumherum gemacht. Und jetzt, weiß nicht, vor 2 Wochen oder sowas habe ich gedacht, okay, ich guck mir einfach den Diff an, vorher und nachher vor diese Config-File und dann nehme ich einfach das, was da rauskommt und tue das an die richtige Stelle und dann funktioniert es. Hast du quasi ein XML-File von Hand angefasst mit den richtigen Variablen und zwar einfach fertig, ja? Und davor einfach habe ich mich so hart verkrepelt. Ich habe da keine Ahnung, wie viele Stunden dran verschwendet, das zu automatisieren und dann ist es eigentlich viel einfacher, irgendeine scheiß Config-File anzupassen, anstatt diesen bescheuerten Client dafür zu benutzen, der halt voll viele Checks macht und so und sagt so, ja, das kannst du aber jetzt nicht löschen, weil das eine noch undeployed werden muss oder so. Aber ist alles vollkommen egal, einfach die Config-File vorbereiten und dann ist fertig. Ja, und ja, die Quintessenz war eigentlich, man muss sich eigentlich immer anschauen, was die Dinger da drunter machen, wenn du schnell ein stabiles Ziel haben willst und nicht um irgendwelchen Krempel rumarbeiten möchtest. Mhm. Ist natürlich immer ein bisschen schade, aber so ist es halt mit Indirektion.
Ja.
Das war mein Mimimi. Das,
vorgezogen.
Wie gesagt, das ist einfach echt traurig. Ich habe da so viel Lebenskraft drin verschwendet, ja, in Müll. Und am Ende hat es einfach überhaupt gar nichts gebracht, ja.
Shit, ja.
Aber so ist es manchmal. So, manchmal kommen die Einsichten dann halt auch ein bisschen später, aber das ist ja auch eine Einsicht fürs Leben.
Wieder eins fürs Leben gelernt.
Ja, genau.
Ja, schön. So.
Wir haben News, eigentlich haben wir nur Security News, oder?
Na, ich habe gerade noch was dabei gepackt, was Haarglück nicht Security
gehabt.
Ist.
Aber das ist doch schön, dass du das noch was anderes gefunden hast. Nicht alles immer nur kaputt gegangen.
Ja, ich mache mal den Anfang mit unserem liebsten Thema, wo manche auch gerne Bashing zu betreiben. Und zwar gibt es ein Security Bulletin, das sagt, Alpine Linux hat fehlerhafte Docker-Images. Und das ist gerade deswegen interessant, weil die Alpine Linux-Container sehr, sehr schlank sind. Und deswegen von sehr, sehr, sehr vielen Leuten als Basiscontainer benutzt werden.
Auch ganz oft einfach der Standard unter anderen Containern drunter sind. Zum Beispiel hast du irgendwie den, was weiß ich, den JBoss-Container oder so und der benutzt dann halt Alpine drunter, weil das halt dann relativ schlank ist oder so. Sowas sieht man dann relativ oft oder irgendwelche anderen Application-Server, die dann drunter Alpine benutzen, auch wenn du es gar nicht möchtest.
Ja, genau. Und betroffen sind alle Docker-Images ab und einschließlich Version 3.3.
Das heißt quasi alles, oder was?
Es gibt korrigierte Images, aber das bedeutet halt, dass jetzt alle, die darauf aufgebaut haben, neu bauen müssen, bis es dann da ankommt, wo es deployed wird.
Also ich sehe das, ja, das ist auf jeden Fall interessant, quasi, weil dieses Container-Updaten ist ja, denke ich, in ganz vielen Köpfen noch nicht so richtig drin, dass man das auch ab und zu mal machen muss.
Ja, vielleicht noch kurz, was ist das Problem? Das Problem ist, dass die Shadow-Datei, wo die Passwörter drin verwaltet werden, keinen Eintrag für ein bestimmtes Feld hat. Und das führt dazu, dass ein Null-Passwort für den Root-Benutzer zum Login genügt. Mhm. Jetzt muss man natürlich fragen, wie schnell kommt jemand an den Login für so einen Container. Also weil normalerweise ist das Konzept von so Containern ja, dass man den hochfährt und explizit nur den Applikationsport freigibt, damit das, was in dem Container läuft, benutzt werden kann. Und in jede weitere Zugangsart auf diesen Container abgeriegelt wird und schon gar kein SSH aufgelassen wird oder sowas. Von daher ist die Frage, wie kritisch das tatsächlich zum Ausnutzen ist, durchaus berechtigt.
Ja, also natürlich ist in den meisten Fällen ist es dann so, dass du den Application Server beziehungsweise halt die Applikation, die darauf läuft, dafür, dass du dafür einen Exploit brauchst, dann eine Reverse Shell oder halt irgendwie quasi eine Backdoor starten und über die dann quasi einen User Access auf den Container bekommst und von dort kannst du dann root werden, aber dann bist du halt immer noch root in einem Container. Und wenn dann bestimmte Härtungsmaßnahmen von dem Container selber durchgeführt wurden, also quasi wieder startet, dass er bestimmte Rechte halt nicht benötigt, auch wenn der quasi root in dem Container ist, dann ist es natürlich vielleicht nicht ganz so schlimm wie root auf dem Host-System. Ja, genau, das ist quasi das Thema. Und ganz oft ist es ja eh so, ich habe ja auch schon alles gesehen, ja, und dann gibt es quasi Applikationen, die starten einfach als Root, ist ja auch scheißegal. Und dann hast du da dieses, du musst erst Root du kannst Root werden, ist dann auf einmal kein Problem mehr, weil die Applikation selber ja schon als Root läuft. Ja. Das ist halt das, ja. Ja, aber genau, Alpine ist relativ weit verbreitet. Und ist auch lustig, es gibt es quasi gar nicht ohne Container, oder? Also kannst du die Alpine auf deinem Laptop installieren oder so? Eigentlich schon, oder?
Prinzipiell ja, aber du hast schon recht, ich kenne es eigentlich auch in erster Linie aus diesem Kontext, eben für Container.
Aber die benutzen einen gehärteten Kernel.
Ja, es ist aber auch eine Busybox-basierende Linux-Distribution. Also es ist schon eine etablierte Distribution, aber eben für so Minimalsysteme. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass Alpine auch für so Raspberry Pi-Systeme, die irgendwo was anzeigen sollen, benutzt wird. Und da wird es natürlich dann wieder, die News, das Bulletin sagt ja explizit, es geht um die Docker-Images.
Geht nur um den Container, genau. Also es geht nicht um die Distro selber. Ja. Und Standard Extended Netboot. Aber supporten tun sie x86, x64, PowerPC, S390X. Und Mini-Root-File-System gibt es auch für Arch64, aber das kann wahrscheinlich dann überhaupt gar nichts. Ah, Raspberry Pi gibt es unten auch. Der Raspberry Pi-Kernel gibt es dann. Kannst du Arch64 oder ARM HF oder ARM 7 nehmen. Das heißt, es gibt, die sind da schon relativ gut ausgestattet, aber es gibt halt auch schon relativ viele Pakete dann nicht. Ja, also das ist nicht so eine gigantische Distro, die halt eine Million Sachen supportet, sondern halt schon ganz klar einen abgespeckten Use Case auch hat und dieses ganze, dass das Security-Zeug wichtig ist und so. Deswegen ist es auch ein bisschen Panne mit dem Container, aber sonst bestimmt voll die coolen Leute. So, mal gucken, wie die bei Disney West das Repology abschneiden.
Wo guckst du jetzt nach?
Repology. Repology ist quasi so ein eine Webseite, wo du schauen kannst, wie viele Pakete und wie up-to-date die Pakete bei den verschiedenen Distributionen sind.
Ach, okay.
Und dann kannst du hier Alpine. Kann man das hier irgendwie, die haben so eine supergeile Matrix, wo du dann sehen kannst, wie cool irgendwas ist. Ach, da ist ja doch perfekt. Statistik. So, machen wir hier. Bup. Repology. So. Genau, und jetzt kommen wir hier. Alpine Linux Edge ist, haben insgesamt, warte, was ist das hier, was bedeutet dieses Number of Project Package in this Repository, 5000 Pakete und Arch hat 8000, also zum Vergleich, und Auer hat 46.000 Pakete, also das so zum Vergleich. Sind aber auch relativ viele Maintainer dabei und ja, mit 50% out, ne, warte, nächstes Viertel. 30% outdated packages, 70% up to date ist eigentlich ein relativ guter Wert. Ja, also schon, es gibt's auf jeden Fall. Und Leute benutzen es, speziell für Container.
Ja.
So, nun kommen wir zu den ganzen anderen traurigen Sachen, nachdem wir schon über traurige Sachen
haben. Ja, Zombies sind unterwegs.
Zombies sind unterwegs. Die Zombie-Load-Attack. Und zwar wichtig, Logo, Webseite, guter Name und ein Video. Da, ich glaube, es reicht, oder?
Ja.
Also mehr brauchst du gar nicht.
Ja, das ist die Checkliste einmal abgearbeitet. Das ist gut.
Ja, genau. Also sie haben natürlich kein eigenes Promo-Video, sondern nur Zombie-Load-in-Action, aber das ist ja schon mal ziemlich nice eigentlich, ja. Sogar mit Tails, also quasi mit diesem Privacy-Browser in einer virtuellen Maschine und sowas, und dann zeigen die quasi, dass das Schlimmste ist, was da im CPU in den letzten paar Wochen, passiert ist. Genau. Es ist eine Schwachstelle vergleichbar mit, also von der Ausmaße von Meltdown Spectre und Foreshadow. Genau, ist quasi wieder ein Angriff auf deine Sensitive Data und Keys, also auf deine eigenen Daten, die halt auf diesem Prozessor verarbeitet werden, die von anderen Prozessen oder auch von anderen quasi von anderen Jobs oder von virtuellen Maschinen, die auf deinem Prozess laufen, gegebenenfalls abgefangen werden können. Und genau, es gibt hier auch ganz toll ein Paper. Paper ist auch sehr wichtig für eine gute Vulnerability. Das macht es gleich viel schlimmer, und da sind ganz viele Deutsche dabei und und Österreicher. Ja. Also ich glaube, das muss man auch gar nicht so sagen. Es ist sehr schlimm, und dann also als Mitigation ist es leider wieder so, dass dein CPU langsamer wird. Das ist natürlich ein bisschen traurig.
Es ist bitter, ja. Von Security-Lücken ausgebremst.
Schon wieder, ja. Und das Ganze liegt wieder an Hyper-Threading und dass dein Prozessor Zeug cached und dass dann quasi über diese verschiedenen Pipes und Caches Daten ausgelesen werden können von Prozessen, die danach dann quasi drauflaufen.
Mhm.
Tja. Traurig. Zum Glück gibt es Sachen wie Make Linux Fast Again. Da kann man quasi raufgehen und dann kann man, bekommt man alle Kernel-Parameter, um sein Linux wieder schnell zu machen. Zum Beispiel hier No Spectre V2, No Spectre V1, No Spec Store Bypass Disable, No SF Barrier, MDS ist gleich off, Mitigation ist gleich off. Schön einfach mal alles deaktivieren, was dein CPU an Mitigations hast und dann hast du wieder einen schnellen Computer.
So schnell geht das.
So schnell wird der Computer wieder schnell. Einfach nur alles deaktivieren und Sicherheit durch Ignoranz und zack, hast du wieder schnellen Computer.
Ja, wunderbar.
Ja, zu Zombie Load merkt man auch, wenn die Schwachstelle besonders schlimm ist und gravierend, dann bekommt man eine E-Mail von seinem Hosting-Provider, von seinem VPS-Provider, wenn man einen hat. Da, wo sie dann sagen, so, ja, wir haben diese Schwachstelle, wir müssen alle Server neu starten und ja, pass auf, weil dein Computer wird neu gestartet. Und dann weiß man, shit's on fire.
Ups. Ja.
Ja. Und so eine E-Mail habe ich bekommen, von daher läuft bei denen. Was natürlich relativ cool ist, dass der Linux-Kernel schon aktualisiert ist, dass der quasi die ganzen Patches schon mitbringt und das alles innerhalb von einer Stunde nach dem Erscheinen quasi durchgelaufen ist und das alles vorbereitet wurde.
Mhm.
Das heißt, man muss seinen Kernel mal wieder updaten.
Da hatte sich jemand auf die Hinterbeine gestellt, ja.
Das ist quasi alles schon vorbereitet, über die ganzen Security-Channels gelaufen und dann zack, 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 muss man jetzt nur noch updaten.
Einmal Update-Orgie feiern.
Ja, dann werden halt alle Computer wieder langsam.
Noch langsamer. Sowieso doch langsam. Schon immer langsam alle.
Irgendjemand im Internet hat behauptet, dass in den letzten Monaten mit Meltdown und Spectre und mit dem anderen Ding jetzt die CPU-Performance um 25% schlechter geworden ist. Und das ist ja schon relativ.
Stimmt, die Schlagzeile hatte ich auch gesehen. Das bezog sich in erster Linie auf Cloud-Provider, oder?
Ja, genau. Die haben ja halt auch das größte Problem. Ich meine, wann fährst du denn bitte deine CPUs auf 100%? Außer wenn du irgendwie Slack aufmachst oder was weiß
ich. Wollte gerade sagen, ja, das ist tatsächlich ein Trauerspiel, diese Software.
Ja, und dann, wenn es den kompletten RAM gesnackt hat und quasi du eine.
Ja, Docker auf Mac ist zurzeit irgendwie auch so ein Sorgenkind. Die schaffen es irgendwie massiv Speicher zu verbrauchen. Und das andere sind natürlich Emulatoren. Wenn du gezwungen bist, so Emulatoren zu starten oder virtuelle Maschinen.
Virtuelle Maschinen, ja.
Da kriegst du auch ordentlich Last aufs System mit. Oder man benutzt einfach eine IDE, die sehr viel kann. Und meint alles, was sie zwischen die Finger kriegen zu können, zu indizieren, dann hat man auch Last auf dem System. Also ich benutze ja gerne IntelliJ IDEA für, ist quasi mein Standard-Quellcode-Editor, aber es ist leider auch gerade mit dem JavaScript-Geraffel sehr anstrengend, wenn man dann zwischen Branches, die sich sehr stark unterscheiden, wechselt. Dann indiziert er einfach nochmal von vorne, inklusive Modules-Verzeichnis.
Da könnte man, das geht bestimmt doch besser irgendwie, oder?
Ja, sicher, das geht besser, aber man verzichtet auf der anderen Seite dann auch schnell auf Dinge. Also so das Gesamtpaket, alles, was IntelliJ kann, zu können und weniger indizieren zu müssen, das habe ich noch nicht gefunden.
Ja, aber das kann man bestimmt auch cachen oder so, diesen Index, es gibt das, also man kann sich das ja auf jeden Fall überlegen, dass das irgendwie funktionieren könnte.
Ja, ich bin auch der Meinung, das muss irgendwann kommt das bestimmt.
Dass man quasi pro Branch cached oder so, das kann man sich ja überlegen, ne? Das ist ja irgendwie auch Quatsch, es hat sich halt, also vielleicht bist du doch sehr speziell einfach.
Ja, wahrscheinlich.
Deine Use Cases.
Ja, wahrscheinlich ist das. Vielleicht bin ich auch einfach komisch. Ich habe auch zu viele Tabs immer im Firefox unendlich viele Tabs offen.
Ja, der Trick ist, alle Tabs schließen.
Und dementsprechend habe ich, ja, das mache ich vielleicht auch so zwungenermaßen einmal im Monat oder so. Dementsprechend habe ich aber auch gerne mehrere Instanzen von meiner IDE laufen, weil ich so zwischen Projekten hin und her springe und hier mal schnell was nachgucke. Und wenn ich dann da was nachgeguckt habe, dann mache ich die IDE natürlich nicht zu, weil es könnte ja sein, dass ich in einer halben Stunde wieder was nachgucken muss oder will.
Also ich hatte das auch mal mit diesen Tabs. Ich habe das auch schon ein paar Mal erzählt. Und wie ich davon losbekommen bin, ist eigentlich einfach von allen Bookmarks zu machen, was dir irgendwie wichtig ist. Und dann machst du quasi einen Bookmark und dann machst du es zu. Und dann also ist ja klar, dass du es in den meisten Fällen eigentlich nicht brauchst, ja. Jetzt zusammen mit dem Tool, was ich auch schon mal gesagt habe, Memex, der dann die ganzen Seiten indexiert, die du gebookmarkt hast, kann man da auch dann wieder durchsuchen. Und das ist eigentlich schon eine ganz coole Sache.
Das klingt auf jeden Fall gut.
Dann hast du quasi deine Bookmarks. Du hast alle Webseiten irgendwie immer noch. Die sind nicht verloren, auch wenn du deinen Browser schließt oder vielleicht deine ganzen Tabs geschlossen werden. Das ist alles noch da. Und du kannst beruhigt, ja, auch Tabs schließen.
Ja, der Punkt ist eigentlich, dass ich die offen lasse, ist wirklich so meinem Gedankengang folgend. Also ich habe da die Info und dann denke ich weiter und dann gucken wir jetzt das nach und dann mache ich ein neues Tab und so guck das nach. Ich lasse das einfach so hinter mir. Ich würde wahrscheinlich auch mit einem Auto-Close leben können oder so.
Da gibt es auch ein Plugin, ein Firefox-Plugin, was ein Kumpel geschrieben hat. Aber das ist irgendwie aus dem Firefox-Store geflogen, weil irgendwie irgendwas
ist amok gelaufen,
ich weiß nicht,
oder was?
Ich glaube, er wollte keine Screenshots machen oder so. Genau, und zwar Garbage Collect Tabs. Ich suche das mal kurz raus. Genau, hier Garbage Collect Extension for Chrome Tabs. Aber ich glaube, es gibt auch für Firefox. Ah, nee, es ist so eine Extension, die für Chrome und Firefox funktioniert dann.
Okay.
Garbage. So, ich kann das hier einmal verlinken.
Ja, das ist super.
Und genau, das ist quasi so ein Garbage Collector, der halt deine Tabs, die du lange nicht angeschaut hast, also nicht einfach irgendwelche Tabs, sondern die halt lange geidet sind, einfach schließt.
Mhm.
Und dann sind sie weg. Kann man hier mal verlinken. Chrome Tab GC. Bup, bup, bup. So, jetzt noch ein Screenshot, noch ein Bookmark von machen. Jetzt kann ich auch meinen Tab wieder schließen. So einfach. Schön. Genau. Ich muss es noch an die richtige Stelle machen. So, was ist noch passiert? Es gab irgendeine News von Intel Firmware Boot Verification umgehen. Genau, du hast ja auf...
Das ist immer gut. Das klingt eher so, als wenn das den Hackern dabei hilft, ihre Hardware wieder zu beherrschen.
Ja, in manchen Fällen ist es tatsächlich richtig. In manchen Fällen ist es natürlich auch blöd, wenn du quasi von irgendwelchen State Actors unter Beschuss bist, weil du so ein besonders krasser Typ bist oder so. Hier geht es um die Schwachstelle, dass dein quasi diese Boot-Verifikation, was von deinem normalerweise von deinem UEFI gemacht wird, beziehungsweise mit dem Bootguard-Feature von Intels UEFI. Das ist quasi so ein spezielles Feature, dass das umgangen werden kann, wenn du den SPI-Chip auf deinem Mainboard neu flashst. Und ja, das ist natürlich schon ein relativ tiefgehender Eingriff, so für Hardware-Hacker und für Leute, die ihr Computer zurückgewinnen wollen, das ist vielleicht eine ganz coole Sache. Aber für die meisten ist es eher eine Schwachstelle, die größtenteils weniger relevant ist als zum Beispiel Zombie-Load, weil das ja einen ganz, ganz klaren Impact auf bestimmte Sachen hat. Zum Beispiel kann man sich da solche Sachen vorstellen wie ein Tab wird quasi benutzt diese Schwachstelle aus auf dem Computer und kann dann halt bestimmte Geheimnisse von anderen Tabs von einem Browser lesen, was halt sehr blöde Sache ist an der Stelle. Genau, und dann, ja gut, SPI-Chip ausgelötet und dann quasi per Timing beziehungsweise Time of Use Angriff dort dann die Verifikation ausheben, ist schon ja, in den meisten Fällen dann doch schon relativ hartes Kaliber, was man sich natürlich immer überlegen kann, wenn du ein krasser Superspion bist oder so und dann 100 Millionen Euro hast, um irgendwelche Leben von anderen Leuten miserabel zu machen. Ja, aber ja, das ist quasi das.
So. Ich entwickle gerade die Verschwörungstheorie, dass meine Rechner eigentlich so langsam sind, weil da jemand sich reingehackt hat und Zombie-Load verursacht. Da entführt bestimmt jemand meine Rechenleistung.
Das könnte gut möglich sein. Vielleicht hast du so einen Bitcoin-Rechenstrojaner installiert oder so. Das gab es ja auch mal.
Ja, das stimmt, das gab's.
Das wissen ganz viele mehr, gar nicht mehr.
Sehr populär wäre, wenn das die Leute schon nicht mehr wissen. Das ist die Halbwertszeit der Erinnerung. Das ist schon bitter.
Zwei Jahre oder so. Wann gibt es immer noch diese?
Ist 2 Jahre her, niemand erinnert sich.
Stimmt. Andere Hacking-Sachen. Und zwar, es gibt Journalisten, die sich um bestimmte alte Sachen kümmern. In den USA gibt es nämlich den Freedom of Information Act, wo man quasi nach bestimmte Daten anfragen kann, wenn quasi bestimmte, also wenn die nicht die nationale Sicherheit oder sowas mehr einschränken, beziehungsweise da in Gefahr bringen. Und zwar hier ist es so, dass Leute nach bestimmten Hacking-Angriffen beziehungsweise nach quasi Hacking-Methoden gefragt haben von vor 30 Jahren. Und das ist ganz schön lange Zeit her. Es war 1989, was jetzt sich auch gar nicht mehr so lange anhört, aber es sind 30 Jahre. Dort wurden quasi die Reports zu den internen NASA-Wurm, dem Wank-Wurm, angefragt, und man kann jetzt quasi diesen Report nachlesen.
Wie hieß der Wurm?
Wank-Wurm.
Okay.
Ja. Genau, und das ist auf jeden Fall wurden hier zu verschiedenen solchen Hacking-Angriffen wurden verschiedene Anfragen gestellt, und das ganze Zeug kommt jetzt langsam so raus, und das ist schon auf jeden Fall eine witzige Sache. Und dann quasi sind jetzt hier diese zwei Researcher, nennen sie, ich glaube, die zwei Leute haben jetzt die History of Hacking, die Hacking History angefangen und sammeln da jetzt Geld für, dass sie da irgendwie noch mehr von diesen Requests stellen können und irgendwie die ganze Zeit die Hacking, Hacktivism und Government Investigation History nachvollziehbar machen. Und das ist natürlich immer eine ganz coole Sache. Kann man irgendwie unterstützen. Es ist ein bisschen Artikel dazu. Auf jeden Fall eine lustige Sache.
Klingt super. Wank Warm.
Der Wank Warm. Na, damals waren das wirklich noch solche Würmer, die sich so verhalten haben wie in Hackers, ja. Muss ich überlegen.
In Hackers. Das ist lustig, dass du den Film referenzierst. Also, ich weiß gar nicht, wie viele unserer Hörer können den potenziell überhaupt gesehen haben.
Ich glaube, alle können gesehen haben.
Ach so. Den Film immer noch ja, gut, okay.
Du meinst zu der Zeit, wo das
rauskommt. Ja, korrekt.
Ja, einige, oder? 50%?
Erscheinungsjahr 95.
Ja, das passt aber.
24 sind Leute, die damals geboren sind heute.
Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn wirklich geguckt habe, wo er rausgekommen ist, oder ob der dann auf der DVD gekommen ist oder so. Oder ob ich ihn als irgendwie piratisiert. Ich glaube, ich habe ihn piratisiert.
Man muss über 30 sein, um ihn beim Erscheinungsdatum gesehen haben zu können. Für mich war das auch ganz hart sozusagen an der Grenze, weil es echt die Anfangszeit meiner Computersozialisierung war.
Also wichtige, wichtige Filme. Und Angelina Jolie.
Oh ja. Acid Burn. Surprise.
Ja, hat man noch coole Namen gehabt. Jetzt hat man, keine Ahnung, wie heißen die jetzt? Langweilig.
Zero. Jolie 84.
Zero Cool. Crash Overdrive. Ja, das war damals eine gute Zeit. Und jetzt heißen die nur noch Anonymous. Hat keiner mehr einen Namen. Ist auch scheiße.
Ja, weil, ist ja auch klar, weil wenn du deine Daten hergibst.
Na, stimmt, wenn alle wissen, dass du Crash Overdrive bist. Ja. Tja. Du wirst direkt gefickt von deinem Serie. Jetzt hast du normale Namen wie Julian Assange oder Chelsea Manning.
Oh ja, kürzlich hat mich jemand angefangen zu texten, dass es ja gar nicht ging, was dieser Edward Snowden da macht oder so. Und nach dem vierten Satz habe ich ihn darauf hingewiesen, dass er gerade Julian Assange und Edward Snowden verwechselt.
Aber die sehen auch recht gleich aus. Der eine hat zum Beispiel, der hat einen Bart.
Ja, aber das ist trotzdem echt unfair, die beiden zu verwechseln.
Ja. Die sind halt schon echt andere Leute.
Ja.
Das sollte man jetzt schon mal auch dazu sagen, ja.
Fundamental andere Leute.
Ja, das ist halt, ja, aber die meisten sagen so, ja, okay, irgendwie was mit Computern oder so. Und das.
Wie merken sich die deine Namen, ja.
Ja, das ist dann halt so, ja, das ist doch dieser eine, der Computer oder so gemacht hat und das war nicht gut. Naja. Aber das ist ja eh voll das Drama mit Julian Assange.
Genau, ich bin da gar nicht up to date. Ich
weiß nicht, der ist jetzt irgendwie, ich weiß auch gar nicht, wo er jetzt gerade ist, ob er jetzt nach Schweden oder nach USA geht und jetzt irgendwie sein Kumpel dran ist und Chelsea Manning dann auch noch da irgendwie nicht mitreden will oder was weiß ich. Das ist halt nicht in meinem news.google.com, da kommt irgendwas über Donald Trump nur die ganze Zeit.
Oh, das ist aber auch kein schöner Feed.
Nee, das ist einfach nur richtig scheiße, ja. Das sind Top-Stories, aber Top-Stories, mein Arsch, ohne Witz. Ja, Donald Trump hat wieder was Dummes gemacht. Ja, Donald Trump und weiter. Donald Trump hat wieder irgendwelche dummen anderen Sachen gesagt. Naja, apropos dumme Sachen.
Ja, wenn du deine Daten rausgibst, werden sie benutzt.
Wenn du deine Daten kostenlos an irgendwelche Internetfirmen gibst, dann werden die tatsächlich von dieser Internetfirma benutzt. Und also das ist auch, das ist ein bisschen so ein Fall für Captain Obvious, aber in den meisten Fällen ist es den Leuten, denke ich, immer noch nicht so richtig klar, was dort passiert, wenn deine Daten nicht gerade in Europa verarbeitet werden, so wie ich es jetzt mal nenne.
Mhm, ja.
Hier ist es so, es gab eine App namens Ever, haben wohl ein paar hunderttausend Leute auch wieder benutzt und dort kann man irgendwie sein Selfie hochladen oder so wahrscheinlich. Mhm. Und jetzt hat quasi diese Company, also es war natürlich alles kostenlos und du hast quasi kostenlos deinen eigenen Space gehabt und konntest deine Daten mit irgendwie deinen Freunden teilen oder so. Stellt sich heraus, die Company hat ein viel besseres Business Model, die verkauft nämlich deine Daten nicht an irgendwelche Leute, die dir ja dann Werbung schicken, weil das machen ja andere Leute schon viel, viel besser, sondern die nutzen deine Daten, deine Bilder, die du hochgeladen hast, um ihre Facial Recognition Engine zu trainieren, die sie dann an Private Companies, Law Enforcement und Military verkaufen.
Autsch.
Ja. Das ein bisschen ouch, ist natürlich auch wieder so ein Ding, so es ist ja keiner so richtig direkt betroffen, es sind wieder nur deine Daten verloren gegangen, aber natürlich wäre es schon gut, quasi dort die Möglichkeit zu haben, auch sowas aktiv zustimmen zu müssen.
Ja. Ja, das ist schon so.
Millions of users sind es nicht, nur ein paar hunderttausend, sondern tatsächlich Millionen von Nutzern und die haben wahrscheinlich irgendwie Geld von irgendwelchen Investoren bekommen, um ihre Infrastruktur bei Amazon zu klicken und jetzt da quasi die Daten zu aggregieren und jetzt halt dann auch wirklich zu verwenden, um die durch irgendwelche Machine Learning Algorithmen zu drücken und Facial Recognition damit zu machen.
Mhm.
Das ist natürlich schon ein bisschen krass.
Ja. Nix gut.
Nix gut, aber ja. So ist es halt, wenn du nicht für den Service bezahlst.
Mehr Geld ausgeben.
Ja, apropos mehr Geld ausgeben. Der Bund möchte mehr Geld ausgeben, überraschenderweise. Die wollen ja für einige Sachen mehr Geld ausgeben. Für manche Sachen kriegen sie es nicht so richtig gut hin, wie zum Beispiel für einen irgendwie Glasfaserausbau. Aber für andere Sachen kriegen sie es wohl gut hin. Und zwar, der Bund möchte 165 Millionen Euro für abhörsichere Quantenkommunikation ausgeben. Und da überlegt man sich so, vielleicht haben sie gerade erstmal andere Probleme, die gegebenenfalls mit weniger Geld zu mehr Erfolg führen können, außer anstatt irgendwo abhörsichere Quantenkommunikation einzusetzen.
Mhm. Hm. Vielleicht.
Ich meine, es ist schon echt cool und so und quasi die Forschung dabei zu unterstützen, aber wenn man wirklich was für die Sicherheit von der Kommunikation vom Bund machen möchte, dann könnte man das Geld gegebenenfalls auch besser anlegen und darf damit dann mehr Erfolg haben, quasi in ein höheres Sicherheitsniveau erreichen. Aber Forschung ist auf jeden Fall eine coole Sache und wenn die 165 Millionen quasi in ihrer Kaffee-Portokasse haben, dann können sie das schon machen, solange quasi genug Geld für die Basics noch da ist. Ja, und am Ende wird es dann halt auch wieder auf irgendwelchen Intel-CPUs und Windows gelaufen, diese Quantenkryptographie-Software. Ja. Naja, das war quasi meine News dazu. Geld ausgeben ist auch mal eine gute Sache.
Schön, dass sie sich da auch mal bewegen, ja. Immerhin versuchen sie jetzt so, oder ist es vielleicht nur meine Filterbubble, dass sie versuchen, mehr so Digitalthemen anzugehen. Das ist ja auch mit dem Digitalpakt Schule, es passiert jetzt endlich mal was. Und auch wenn
was
das nicht so ist, wie man als gebildeter IT-Bürger sich das wünscht, aber es passiert wenigstens was. Digitalpakt Schule ist ein Förderpaket, mit dem Bund und Länder, also die Verwaltung, die Schuldigitalisierung vorantreiben wollen und damit halt das gesamte Bildungssystem für die Zukunft aufstellen wollen.
Aha. Und nicht, dass wir irgendwie gesponsert von Apple irgendwelche Tablets bekommen, sondern das schon.
Ja, genau, also das
zukunftsträchtiger dann auch zu gestalten.
Ja, sie haben es immerhin geschafft, direkt reinzuschreiben und sagen, es sollen prioritär Open-Source-Angebote herangezogen werden. Und es liest sich für mich ein bisschen unglaublich, weil ich immer das Gefühl habe, dass bei solchen Vorhaben halt man sehr schnell geneigt ist, da Microsoft Cloud oder Microsoft Office und Windows-Lizenzen zu kaufen und alles ist gut. Aber war es so, dass da eben steht, es soll Open Source gefördert werden, es soll Infrastruktur, die von hier kommt, gefördert werden, die Leute sollen Methoden lernen und Konzepte und keine Anwendung. Ja, und
das ist eine gute Sache,
es soll verhindert werden, dass die Hoheit über digitalen Identitäten der Schüler und Schulen an Konzerne wie Google, Microsoft oder Apple überging.
Oh shit.
Und das klingt mal extrem gut. Ich meine, wenn das jetzt nicht nur ein Lippenbekenntnis bleibt, sondern sie das wirklich umsetzen, wäre das sehr, sehr begrüßenswert.
Das ist eine coole Sache auf jeden Fall.
Ja, also weil gerade die Art und Weise, wie Microsoft sich breit macht, also aus Sicht Microsoft kann man ihnen natürlich nichts vorwerfen. Sie sind ein Konzern, sie versuchen da überall Geschäft zu machen, wo es nur geht. Und das beste Geschäft in der IT macht man nun mal mit langlaufenden Wartungsverträgen. Also versuchen sie natürlich in allen Verwaltungen und überall mit den Dingen, die das Rückgrat der IT ausmachen, sich zu platzieren, was eben Betriebssysteme und Infrastruktursoftware, also Exchange und zunehmender Digitalisierung natürlich auch alles, was die Workflows umsetzt, sich zu platzieren. Ja. Und da muss man eben dagegen halten oder das offener halten und da auf die offenen Schnittstellen setzen und dafür sorgen, dass die auch genutzt werden, weil nur wenn Microsoft die hat und sagt, ja, aber ihr müsst die ja nicht nutzen, wenn ihr unsere komplette Suite nehmt, läuft alles viel, viel einfacher.
Ja.
Da darf man halt nicht drauf reinfallen, weil letztendlich machen wir uns dann damit
abhängig.
Ja, genau. Massiv abhängig.
5 Milliarden Euro sind für die Digitalisierung der Schulen erst im ersten Schritt geplant. Das hört sich ja nicht nach so wenig Geld an. Das ist gar nicht so schlecht eigentlich.
Computer, Server, Router, Lern- und Kommunikationsplattformen sowie interaktive Tafeln und schnelles Internet nebst WLAN. Das Problem dabei, was ich sehe, ist, da steht nichts von Ausbildung und Personalkapazitäten. Und das fehlt einfach an den Schulen. Also ich habe da so durch Familie, Freunde und Bekannte ein bisschen Einblick und da ist einfach, es ist mit Hardware nicht getan. Es ist
Das stimmt. Es reicht nicht, wenn man dann quasi irgendwo einen Server hinstellt.
Nicht, überhaupt gar nicht. Und das war so ein Lehrer, der sich dem widmen will, zurzeit als Stundenkontingent dann zugeschrieben bekommt, das reicht vorne und lange nicht. Also das reicht nicht mal als Vollprofi in dem Bereich. Und die Leute machen das ja nebenbei. Also da muss man ja eigentlich mal das Dreifache an Zeit veranschlagen, damit die sich die Zeit nehmen können, das erstmal nachzulesen, dann nochmal an zwei anderen Stellen nachzulesen und dann zu schauen, wie sie es denn umsetzen. Und dann noch ihren Kollegen erklären.
Ja. Also hier steht, wie soll es im Service und Support der technischen Ausstattung weitergehen? Im Digitalpark Schule bleibt es vorrangig die Aufgabe der Kommunen, Betrieb, Support und Wartung der IT in den Schulen sicherzustellen. Die Länder prüfen im Auftragsverfahren, ob die entsprechenden Konzepte vorliegen.
Okay. Ja, und die umgekehrt sind die Kommunen ja mit ihrer eigenen IT schon überfordert. Also
naja, auf jeden Fall, klar.
Sich da jetzt noch je nach Stadtgröße x Außenstellen ans Bein zu binden, ist halt ein richtiger Kraftakt.
Doch die Hauptaufgabe der Lehrkräfte bleibt die pädagogische Vermittlung von Komponenten und Inhalten und nicht die Wartung von Netzen und Geräten. Ja, es ist schon quasi erkannt worden, dass die Lehrer das nicht machen können, aber sie sagen, also der Digitalpark Schule sagt quasi, das müssen die Kommunen machen und die brauchen einen Plan für und ansonsten gibt es kein Geld. Und ja, kann man so machen, aber das ist natürlich auch schon echt ein bisschen vor sich hergeschoben. So, ja, wir wissen, dass es ein Problem gibt, aber es ist nicht unser Problem, es ist euer Problem.
Ja.
Und das ist natürlich ein bisschen doof.
So ist das.
Ja, also es steht nicht so richtig was dazu dann. Steht nur, kümmert euch halt. Lösung sollen bla bla einzelne Schulträger hinausgehen, um Kosten zu senken. Also sollen irgendwie mehrere Schulen, kann sich dann irgendwie ein Administrator leisten oder so, aber so richtig, so ein richtiger Plan, wie das mit dem Service und Support funktionieren soll, gibt es da halt nicht richtig. Also es gibt quasi, ja, wir haben Geld, könnt euch irgendwie neue WLAN-Access Points kaufen oder so. Aber wie ist denn nach?
Ja, das ist eigentlich schon das Problem, dass dieses Geld dann für die Anschaffung gebunden ist und nicht gesagt wird, ihr habt hier im Budget dafür, stellt ihr jetzt bitte jemanden an, der sich drum kümmert. Diese Hardware-Kaufen ist extrem kurzfristig und diese langfristige, nachhaltige Sicherung der ganzen, ich meine, abgesehen davon, dass sich da natürlich direkt wieder das Problem ergibt, dass es wenig Leute gibt, die das können, was da gebraucht wird. Viel Aktionismus.
Also ja, aber prinzipiell ist es ja schon mal irgendwas.
Ja,
It's something.
Ja, it's a start.
Ja, das passt ja schon. Aber gut. Jo, sehr gut. Native Script.
Ja, Version 5.4 ist released.
Oh, eine meiner Version mehr geworden.
Ja, das ist eine Vorbereitung für Native Script 6.0, was im Sommer rauskommen soll. Und was ist Native Script überhaupt? Ich weiß gar nicht, ob ich im Podcast schon mal darüber gesprochen habe.
Ich weiß es auch
nicht. Native Script ist ein Framework, um Cross-Plattform-Apps zu schreiben.
Cross-Plattform-Apps.
Sprich, also Apps, die man auf iOS und Android deployen kann.
Aha.
Und durch die Technologien, die sie benutzen, um das umzusetzen, nämlich Web-Technologien, kann man dann sogar aus einer Codebase, wenn man es drauf anlegt oder es sich anbietet, ob das immer sinnvoll ist, direkt Disclaimer drunter, es muss man genau anschauen, dann auch direkt eine Web-Applikation und die Mobile-Applikation für die unterschiedlichen Plattformen aus einer Codebasis beliefern. Mhm. Was natürlich im Sinne von Reuse sehr, sehr spannend klingt. Für die Mobile-Apps oder anders, wo man sich darüber bewusst sein muss, ist, dass man zwar sein Know-how, was man aus der Web-Ecke mitbringt, benutzen kann, um diese Apps zu bauen. Und es funktioniert auch wirklich gut. Auf der anderen Seite hat man aber immer noch die Komplexität dieser kompletten Stacks. Also man packt auf den iOS-Stack oder Android-Stack, packt man halt oben nochmal ein Layer drauf, wo die Web-Technologien drin laufen. Dem Namen entsprechend ist es aber schon so, dass die Apps hinterher die nativen Controls auf den Geräten benutzen. Also es fühlt sich wirklich an wie eine echte App und nicht, es ist keine Webview, wo da was drin läuft. Das ist die Apps sind solide, die sind cool. Ja. Auch auf iOS, aber das liegt mehr an den Geräten, auch wirklich performant. Auf Android ist es tatsächlich eklatant, wie groß die Bandbreite ist, die es gibt an Geräten, von den High-End-Geräten bis zu den ganz preiswerten.
Macht es da jetzt wieder einen Unterschied oder was? Wie ist das?
Ja.
Sind jetzt die Apps wieder so scheiße geworden, dass es einen Unterschied macht, auf welchem Android-Device es läuft?
Nein, nicht erst geworden. Das ist die ganze Zeit so.
Also keine Ahnung, ich habe hier so ein 150-Euro-Telefon und ich habe da jetzt keine App, wo ich sage, das ist aber jetzt zu langsam oder so.
Ja, ich glaube, dass, weil die Apps, die du benutzt, sich da entweder viel Mühe geben oder du bist nicht so hardcore, genau. Du.
Kann natürlich gut möglich sein. Vielleicht bin ich auch einfach zu Normie, ja. So ein normaler Android-User, der irgendwie nur seinen Chat und seine VVS-Bahn-Informationen drauf.
Dann noch ein bisschen E-Mail und ein bisschen Twitter und dann ist Sense.
Ja, ja, eigentlich schon.
Ja, und du machst halt kein Lightroom auf dem Gerät.
Was finde
ich? Hier Adobe-Bildbearbeitung.
Nee, das mache ich nicht auf meinem Telefon. Ja, dafür ist mein Bildschirm mir dann doch.
Es gibt Leute, die machen das.
Ich weiß, die haben auch riesige Telefone, was ich nicht verstehen kann, ja. Ja, ich habe ein Telefon, das ist einfach mal 10,5 Zoll groß, ist auch geil.
Ja. Das Schöne an NativeScript ist auch, dass es eben Open Source ist, deswegen traue ich mich überhaupt darüber zu reden.
Aha.
Genau, man kann sich also alles angucken, wie sie das machen.
Wie machen die Geld?
Die machen Geld mit Professional Services natürlich. Okay. Und die machen Geld damit, also dahinter steckt Progress / Telerik und die haben, sind dabei oder ja, haben eine Plattform für Business-Applikationen, die nennt sich Kinvey und NativeScript ist die technologische Basis dahinter. Also das ist ihre Foundation, aber nicht ihr Produkt. Sie bauen darauf, bauen sie selber Produkte auf.
Okay, ist doch okay. Ja. Das ist doch eine coole Sache, quasi. Also noch nicht mal Open Core, sondern wirklich quasi die Foundation ist frei und alles, was die Leute mitbauen, kann dann halt auch verkauft werden.
Genau. Ist ja auch in Ordnung. Genau. Und sie haben, also bis vor 2 Jahren, ist schon wieder 2 Jahre her, hatten sie noch so ein Widget-Set, was nicht Open Source war. Das haben sie aber mittlerweile auch mit freigegeben und mit in den Core einfließen lassen.
Mhm. Das ist doch schon ganz cool.
Genau. Und mit Version 5 jetzt haben sie eben nochmal an der Android Engine gearbeitet, also Version 5.4. Android Engine, die wird noch schneller, sie sagen 10% schneller, was erstmal nur nach so einer Messgröße klingt, aber 10%, wenn man dann tatsächlich damit kämpft, dass die Reaktionszeiten unter 200 Millisekunden bleiben sollen, dann spielt das schon eine Rolle. Testing haben sie verbessert und eben dieses Arbeiten auf Version 6 hin, wo dann alles nur noch mit Webpack paketiert werden sollen und die Android Support Libraries benutzt werden sollen. Da ist es ein wichtiger Schritt hin. Ja. Und natürlich Bugfixes und Improvements.
Oh, auch so schön. Apropos Android, ich habe überlegt, also jetzt. Es gibt wieder ein Android-Telefon von Google, was nicht irgendwie 1.000 Euro kostet.
Ja.
Und hast du das schon mal in der Hand gehabt?
Nein, nee, oder? Noch nicht.
Das gibt's das schon? Ich weiß gar nicht, was der aktuelle Stand ist. Dieses Pixel 3a.
Ja, genau. Ich habe eine Rezension darüber gelesen, über meinen ehemaligen primären Hardware-Dealer, also aus der Zeit, wo ich noch in Basel gewohnt habe. Die haben darüber geschrieben und die waren ziemlich begeistert. Weil es eben an der richtigen Stelle anscheinend Abstriche macht. Und ja,
zum Beispiel irgendwie CPU, der schnell genug ist und irgendwie, was noch, RAM oder so. Und es sind dann halt irgendwie nur 4 GB oder so drin, wo du dann auch sagst, ja, das klappt, wenn du da nicht gerade Slack auf hast.
Ist Slack auf dem Mobile-Device auch so schlimm? Ist ja,
ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen, aber also wenn du dir die... Wenn du die Webseite aufhast, wahrscheinlich schon.
Oh Mann. Ja, ist sehr gut weggekommen in dem, was ich gelesen habe. Ich habe es auch noch nicht in der Hand gehabt.
Ja, was irgendwie auch gelesen habe, ist, dass sie die gleiche Kamera wie in das Pixel 3, in das aktuelle Flaggschiff eingebaut haben. Und dieser wird ziemlich nice sein. Mhm. Und das, die gleiche Kamera für die und weniger als die Hälfte des Preises ist schon nicht so schlecht.
Ja, das
deswegen,
ist eben.
Deswegen schaue ich mal.
Ja, das war auch irgendwie das Fazit. Die meinen auch, für nur wenig Funktionen mehr soll man für das Pixel 3 mehr als das Doppelte zahlen.
Ja, das ist halt, das ist halt genau das Thema, ja. Und ja, also wenn das irgendwie mal, keine Ahnung, sagen wir, wenn es 300 oder 350 Euro oder sowas kostet, dann werde ich mir das vielleicht schon auch holen.
Ich weiß gar nicht, wie ist denn der Preisverfall bei diesen Google-Geräten? Fallen die tatsächlich?
Nicht so schnell, ein Jahr braucht es ungefähr, bis die den Preis haben, den ich gerne hätte.
Ja.
Oder halt so ein super Bonusangebot mit irgendwie jetzt Combination von drei Cheap-Sachen beim komischen Shop und dann kriegst du es auch vielleicht für den Preis oder so. Mhm. Aber so der Preisverfall ist relativ, ja, also es ist nicht ganz so langsam wie bei den Apple-Geräten, das muss man sagen. Aber es ist schon nicht so schnell.
Ja, das wäre auch meine Vermutung gewesen oder meine Wahrnehmung so im Schattenbereich, dass man da lange warten muss.
Ja, also wie gesagt, wenn das im Jahr dann quasi den Preis hat, den ich gerne hätte.
Ja, oder es ist doch jetzt irgendwie, habe ich heute Morgen gesehen, die Online-Shops schaffen es mal wieder, irgendeinen Grund zu finden, dass sie Aktionen machen sollen. Wie nennen sie es? Black Weekend. Ist eigentlich, was ist warum ist jetzt Black Weekend? Woran?
Man weiß es nicht.
War 1921 der Black Friday an diesem Maiwochenende oder was?
Keine Ahnung, steht wahrscheinlich der Mond. Die Mondphase ist die gleiche wie zum Black Friday und dann, keine Ahnung, gleichzeitig Flut und dann zack. Black Weekend.
Black Weekend Erklärung, mal gucken. Black Friday, der Freitag nach Thanksgiving und dafür sind wir komplett im falschen Jahr, oder?
Hey, was ist das denn? Das macht auch keinen Sinn.
Die nennen das wahrscheinlich einfach Black Weekend, weil sie sagen, wir wollen mal wieder was verkaufen.
Ja, wahrscheinlich. Ja, also das, wie gesagt, das ist ganz cool. Es gibt auch genau eine Version davon, nämlich die 64-GB Version mit 4 GB RAM. Perfekt.
Ja.
Eine Version, fertig.
Ja, das ist gut. Worauf ich raus wollte mit diesem Dings Black Weekend, dass es ja sein könnte, dass in dem Zuge es das gerade günstiger gibt.
Ah ja, das stimmt. Ich habe ehrlich gesagt nicht mitbekommen, dass irgendwie so ein Verkaufsschissel ist wieder.
Ja, sei froh. Ich meine, das ist ein gutes Zeichen. Dann liest du einfach wenig Werbung. Oder wirst wenig von Werbung belästigt.
Ja, das stimmt. Ich habe einen Adblocker. Das kennen viele gar nicht mehr, aber dann hat man keine Werbung.
Extrem
nützlich. Und auch auf meinem Telefon habe ich einen Adblocker. Das ist schon cool.
Welchen benutzt du?
Ich glaube, Adaway. Ich glaube, diesen Standard. Aber da musst du halt dein Telefon geroutet haben.
Da ist der Punkt.
Aber okay. Da gibt es wohl irgendwie einen anderen.
Ah, okay.
Also Black Friday ist noch 195 Tage entfernt. Aber Black Weekend, sagst du, was jetzt irgendwas? Ja. Ne? Bei Notebooks billiger?
So habe ich es mitbekommen, ja.
Black Weekend Deals. Streng limitiert. Quatsch. Ja. Neues Laptop hätte ich auch schon gerne irgendwann nochmal, aber das weiß ich nicht, ob das noch kommt, dieses Jahr oder nächstes Jahr. Ich glaube einfach.
Du wartest doch wahrscheinlich auf eins mit vorinstalliertem Nixos.
Nö, können wir selber installieren. Aber ich hätte gern eins. Ich weiß nicht. Ich habe ja so ein paar Anforderungen immer und dann darf es auch nicht unendlich viel kosten, aber auch keine 2000 Euro oder so kosten und dann es hört schon wieder auf. Mhm. Egal, was ich quasi für Anforderungen. Der Knobel wäre ganz cool. Ja, nicht so groß, fände ich ganz cool, mit USB-C laden. Und das sind quasi meine Anforderungen auch schon. Und mit dem Knobel wird es immer ein bisschen kompliziert.
Das stimmt, die sind nicht so, die sind UI, also Hardware-UI technisch nicht mehr so beliebt.
Die waren, glaube ich, nie so richtig beliebt, außer von den Leuten, die es halt einfach super gern mögen.
Ich fand den super am ThinkPad. Also das Ding.
Ich finde den immer noch super am ThinkPad, ja. Deswegen habe ich auch noch so ein ThinkPad. Und jetzt, ich habe ja mit USB-C quasi USB-C zu diesem Rundstecker und ein USB-C Netzteil. Das ist ja schon eine coole Sache eigentlich geworden. Dann habe ich ja diese USB-C-Feature eigentlich nachgebaut und deswegen ist es jetzt gar nicht mehr so ein großer Punkt, warum ich einen neuen Laptop brauchte. Davor war es halt immer so, hey, voll geil, ich kaufe mir einen neuen Laptop, dann kann ich den eigentlich mit USB-C laden. Und jetzt habe ich quasi das.
Yep.
Das, was ja schon cool aus ist irgendwie.
Das ist gut. Ja. Gut, wo wir von Sachen kaufen sprechen.
Kaufen wir weiter.
Ja, ich bin stolzer Besitzer eines 3D-Druckers geworden.
Aha. Welchen hast du gekauft?
Kaufen lassen.
Welchen hast du kaufen lassen?
Den Creality Ender 3. Und der ist deswegen cool, weil der als der mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis, den man im Moment kriegen kann, gilt. Und
wie viel 100 Euro hat denn der gekostet?
Knapp unter 200. Also,
das ist ziemlich nice.
Ja, genau. Je nachdem, wo man bestellt und was man an,
extra.
An Haftung beim Lieferanten haben möchte, zahlt man halt mehr oder weniger. Wenn man es halt direkt im fernen Osten bestellt, dann wird es günstiger. Aber dann hat man natürlich auch gar keine Handhabe, wenn die auf einmal krumm geschnittene Profile schicken oder sowas.
Ja, das, ja, also je nachdem auch, wo du dort einkaufst. Ich muss sagen, bei AliExpress zum Beispiel habe ich jetzt eigentlich immer nur gute Erfahrungen gemacht. Wenn du denen quasi ein Foto und ein Video schickst oder so, kannst du ja schicken, wie schlecht er dann druckt.
Ja.
Und dann, das wird eigentlich immer, das ging eigentlich immer durch. Also ich hatte da jetzt kein Ding, wo ich gesagt habe, hey, das ist aber kaputt. Und dann haben die auch gesagt, ist aber nicht so.
Oh, okay.
Das hatte ich bis jetzt noch nicht. Jedenfalls bei AliExpress. Ja. Genau, und auch bei diesen anderen China-Shops, weil die wollen ja weiter Shit verkaufen, das ist ja denen schon ein bisschen wichtig.
Ja, okay, das auch, ist ja.
Da ist Kundenbindung relativ wichtig, weil es halt so viele von diesen Shops gibt. Mhm. Sind die ja schon happy, wenn du weiter bei denen einkaufst. Und deswegen, wenn es dann quasi sich um so, keine Ahnung, so, solche Dinge um solche Dinge dann geht, dann sind die relativ offen, dir da auch zu helfen.
Jo.
Also so habe ich das bis jetzt mitbekommen.
Okay, das ist natürlich gut zu wissen. Ja. Also der hier lag eine vernünftige Anleitung dabei, Aufbauanleitung.
Ah, das ist
cool. Die 12 Schritte war schnell gemacht. Und
aha, schnell gemacht. Wie lange hast du gebraucht? Kein Tag dann.
Ja, oder? Also Montag habe ich ihn bekommen. Da konnte ich leider nicht, weil so kurze Menschen mich daran gehindert haben.
Ja, verdammte kurze Menschen. unglaublich, echt.
Genau, dann habe ich einen Dienstag aufgebaut, dann war es aber zu spät, um ihn noch auszuprobieren und Mittwoch habe ich ihn dann ausprobiert.
Ja. Wegen diesen kurzen Match schon wieder, oder?
Ja, das ist zu spät, ja. Wie das dann ist.
Hey, verdammte kurze Menschen.
Ja, und
this is why we can't have nice things.
Genau, ein Freund von mir, der sich schon sehr lange mit dem 3D-Druck beschäftigt, war aber ein bisschen neidisch, weil direkt mein erster Druck
nicht scheiße war.
Genau. Aha, ich hab auch vorhin einen Blogpost mit dem Bild von meinem ersten Druck veröffentlicht auf mynethome.de. Es war, also dieser Testhund, es gibt irgendwie so den liefern die.
Es gibt eigentlich immer das
Schiff,
oder?
Genau, das Schiff, dieses Banshee ist aber, also das war nicht auf der SD-Karte mit dabei, deswegen habe ich das nicht gedacht.
Ah, okay, deswegen konnte es nicht direkt. Ah, das ist aber auch in den Video. Dingens dazu,
und,
was du da drunter hast. Ja,
ja, genau. Und der Drucker hat dem Hund ein paar krause Haare verpasst. Aber ansonsten ist es schon für erster Druck war das super. Das
stimmt.
Und der Freund, weil ich gerade sagen wollte, der war eben ein bisschen neidisch, weil seine ersten Gehversuche mit dem 3D-Druck waren deutlich steiniger, der musste länger basteln, bis das so rauskam.
Du musste öfter Teile nachdrucken für seinen 3D-Drucker, bis er dann gut wurde.
Genau.
Ja, das ist wichtig quasi. Die ersten Teile, die man eigentlich immer druckt von 3D-Drucker, sind mehr 3D-Drucker-Teile, damit er besser druckt.
Genau, das ist eben am Anfang steht das Upgrade, das habe ich dann da auch verlinkt. Upgrades und Mods, natürlich will man das drucken, es besser wird. Und hier muss man natürlich auch sagen, das ist extrem cool, wie gut das jetzt geklappt hat mit dem Aufbauen und der erste Druck. Ja. Aber es ist halt ein Gerät für unter 200 Euro. Also da ist Potenzial, wenn man da ein bisschen Modding macht.
Nee, also für 200 Euro einen halbwegs anständigen Druck zu haben, ist schon cool. Das gab es halt, das ist aber auch jetzt. Vom Jahr hattest du es noch nicht, ja. Mhm. Da war das alles noch scheiße. Also dann hast du quasi für 200 Euro auch wirklich Crap bekommen. Mhm. Und dann hast du quasi dir erstmal von Freund irgendwelche Teile nachdrucken lassen, damit du das Ding halt anständig funktioniert.
Ja, ja.
Und mit dem nachgedruckten Teilen konntest du dann weitere Teile für deinen 3D-Drucker nachdrucken. Ja. Ja, das sieht schon nice aus. Der druckt jetzt PLA, oder?
Ja, genau. Aber klar, die, da kann man auch ABS durchjagen, wenn man will. Habe ich im Netz gelesen, aber nun, natürlich noch nicht gemacht. Ja. Noch
fast nicht also gemacht. ABS hat, hast du immer ein bisschen das Problem, dass es, dass du das, also dass es halt ein bisschen wärmer sein muss. Also, dass du da eigentlich so eine Hülle drumherum brauchst, damit das eine warme, warme Bereich ist, weil ansonsten fängt es an zu warpen. Mhm. Also so, sich zu verziehen, ist nicht so cool.
Ja.
Das ist halt ein bisschen problematisch mit ABS. Aber wenn PLA gut druckt, dann lass es einfach so. Wenn du da keinen anderen Grund brauchst, wenn du nicht irgendwie ein super stabiles Teil haben möchtest,
ja,
geht das schon. Das ist schon ganz cool.
Nee, erstmal druck ich jetzt Druckerteile.
Das ist mir wichtig,
ja. Ja, genau. Also, ein neues Hobby gefunden. Das ist, und es ist auch tatsächlich, mich hat das ein bisschen genervt, dass die meisten Sachen, die ich so in meiner Freizeit auch gerne mache, halt immer wieder am Rechner landen. Und jetzt war es echt entspannt, mal so ein bisschen da das Ding zusammenzuschrauben.
Das
und
ist auch, Hardware das entspanne ich da auch, ja. Also das muss man ja auch sehen. Das ist wirklich so, jetzt druckt er erstmal. Und dann guckst du dem Ding zu, ist ein bisschen auch so hypnotisierend, ja. So ein,
das ist nee, fast das, schlimmer, das, als dem Staubsaugerroboter zuzugucken.
Ja, der ist, also der Staubsaugerroboter ist ein bisschen lauter, also bei uns. Ich weiß nicht, wie es mit eurem Staubsaugerroboter ist, aber der Raditok ist leiser als der Staubsaugerroboter.
Nee, ja, da bin ich mir nicht sicher. Der 3D-Drucker, der steht halt in der Ecke und man geht weg und es bleibt da. Und der Staubsaugerroboter fährt halt durch die Wohnung.
Fährt ihr der? Ja. Geht ihr und sagt, genau. Ey, pff, ich bin jetzt hier. Ja. Schön. Die Print Quality Troubleshooting Guide, der ist auf jeden Fall eine gute Sache.
Ja.
Für 3D-Drucker, ja, den du da.
Genau, meine krausen Haare hat er mir nicht erklären können, da, aber das fand ich auch.
Kann sein, dass sich das da irgendwie von deinem, also dass sich da irgendwelche Layer getrennt haben und dann ist es ein bisschen in die Luft geflogen und dann hat das halt nur noch so nachgezogen.
Ja, also genau. Vermutung ist auch, weil ich konnte ihn extrem leicht vom Bett wegnehmen dann, dass es sich gelöst hat.
Ja.
Und dann hat der Drucker den rumgeschoben, während er gedruckt hat.
Ah, das könnte gut möglich sein, ja. Ah, das, ja. Oh. Tja. Aber das sind quasi die ersten, also für den ersten Druck sieht es schon echt ziemlich nice aus. Da kann man nichts sagen. Ja, wir haben hier im Shakespeare haben wir die Kaffeemaschine. Gab es von Chibo mal einen Drucker. Ich suche das mal ganz kurz
raus. Es gab von Chibo einen 3D-Drucker?
Ja.
What?
Vor 3 Jahren. Das ist krass. Warte, Wiki in Shakespeare. Genau, es sieht aus wie eine Kaffeemaschine, also es sieht wirklich 1:1 aus wie so eine Kaffeemaschine, so ein schwarzer Block mit so einer Tür, Kaffeemaschine.
Okay.
Ich such's kurz raus, weil ich habe auch, glaube ich, Bilder. Kaffeemaschine, da. Nee, das ist die falsche Kaffeemaschine, das ist die echte Kaffeemaschine. Da gibt es auch ein zweites. Kaffeemaschine, 3D-Drucker, das ist er. Und zwar Up 3D, Up Mini heißt der. Genau. Und dann kann ich kann hier mal ganz kurz verlinken. So. Ich glaube, das ist aber, der ist schon aus dem Support raus und alles natürlich.
Mhm.
Up 3D, Up Mini. Gucken, ob ich ein Bild finde. Ich hoffe doch. Und der druckt eigentlich ziemlich gut dafür, dass er eigentlich, dass der von der Qualität her und von wie das Ding gebaut ist, eigentlich gar nicht so richtig geil ist. Ja, aber der kommt quasi schon mit 3D-gedruckten Teilen.
Mhm.
Was ich schon sehr witzig finde, weil, also du siehst quasi, dass die aus so einem 3D-Drucker rausgekommen sind, die Teile, die da drin für diesen 3D-Drucker benutzt
werden. Einfach nur konsequent.
Ja. Und die haben auch so ein Benutzerhandbuch und das sieht 1:1 aus wie irgendwelche Praktikanten, die dieses Benutzerhandbuch geschrieben haben oder irgendwelche Studenten bei Chibo, denen gesagt wurde, hey, wir haben dieses Ding aus China gekauft, jetzt schreibt mal bitte ein Benutzerhandbuch dazu. Und genau so liest sich das auch. Das ist schon echt witzig. Aber naja, also also wie gesagt, dafür, wie günstig der war, der hat, glaube ich, 300 Euro gekostet vor knapp 2 Jahren, ist der schon druckt schon ziemlich gut.
Mhm.
Ja. Und der druckt konsistent weiter noch. Das ist auch schon was Besonderes für einen 3D-Drucker eigentlich, dass der nach relativ wenig, also mit relativ wenig Maintenance immer noch druckt.
Mhm.
Das wirst du bei dir auch sehen. Irgendwann wird irgendwas in den Arsch gehen. Und dann hast du denken so, hey, was ist denn jetzt schon wieder los mit dem scheiß 3D-Drucker? Ja. Genau, das wird passieren auf jeden Fall.
Gehört dazu. Ja, eben, es ist eben keine Produktionsstätte, es ist ein Hobby. Nee, auch bei dem.
Das ist ein Hobby, ja.
Bei dem, was man da alles, also ich freue mich total, jetzt immer wieder eine Menge neues Zeug zu lernen, aber es ist schon eine wirkliche Welt für sich. Und in dem einen Forum, wo ich angefangen habe zu lesen, die haben auch so einen Guide, ja, wir stellen ihn jetzt erstmal ein, den Drucker. Und ich habe da durchgescrollt und habe mir gedacht, habe ich 3 Wochen dran, bis ich die ganzen Probedrucke habe, die alle analysiert habe, da die Einstellungen ja. gemacht habe. Also um Gottes Willen, und ich bin schon ganz schön happy, dass mein erster Druck so rausgekommen ist, wie er da rausgekommen ist, weil das bedeutet für mich erstmal auch, ist ja gut genug, ich kann jetzt ein bisschen ich muss noch ein bisschen mit dem Leveling von dem Bett üben und dann kann ich auf Thingiverse mir erstmal lustige Sachen raussuchen, die ich vielleicht als Improvements für den Drucker oder doch irgendwo anders für drucken kann und muss nicht 3 Wochen.
Oder Cases. Cases ist immer so das zweite Ding, was man dann macht. Du hast irgendwie einen Raspberry Pi und drückst dafür einen Case.
Deswegen wollte ich ihn auch sehr gerne haben, weil so diese die Arduinos oder die ESPs noch viel mehr. Ich habe so eine Neopixel-Lichterkette in einer Hülle drin, dass ich das Ding eigentlich auch draußen aufhängen kann. Und bisher war immer so, da habe ich mir gedacht, ja, und den ESP, na, also den muss ich ja auch irgendwie noch schützen. Und jetzt kann ich da einfach ein schönes Kästchen für drucken.
Muss schauen, ob das auch wasserdicht ist, weil das sind halt Schichten, ja, sind halt Schichten Plastik. Ja. Muss man ein bisschen schauen, aber da wirst du auch Erfahrung machen und irgendwann gehen auch diese die Chips mal kaputt, aber dann guckst halt rein, was genau schiefgelaufen ist. Aber das kostet ja alles zum Glück nicht unendlich viel Geld. Ja. Das ist ja schon ganz cool. Ich habe ein Bild verlinkt von der Kaffeemaschine.
Ah.
Also das sieht halt einfach aus wie die Kaffeemaschine. Das ist schon ein bisschen witzig.
Ach geil. Die haben doch bei dem Hersteller, wo sie die Kaffeemaschinen einmal, da haben sie doch, mit dem haben sie gesprochen. Ja, wir würden
gesagt, ja,
gerne mal so einen 3D-Drucker. Ah ja, können wir was machen.
Können wir was machen, wir nehmen bitte das Kaffeemaschinen-Case und zack, 3D-Drucker reingebaut. Ja.
Sehr gut.
Sehr, sehr cool. Ja, genau, das war, was hier im Check ist. Und ich glaube, der aktuelle Zustand ist sogar, dass er noch druckt. Der druckt halt nur 10 mal 10 Zentimeter, also relativ klein. Dann kann man wahrscheinlich ein ganzes Stück größer.
Ja.
Aber für viele Teile reicht es einfach schon. Also halt quasi so eine Kante oder sowas, die du gerne ausdrucken möchtest oder irgendwie ein kleines Case oder so. Und dann, das geht dafür auf jeden Fall. Jo.
Cool.
So, noch für Themen.
Ein öffentliches Logbuch wird geführt. Ah, da kommt ein Google Form. Naja, gut.
Genau. Nee, das ist ein Google Form. Wir haben es einfach nur hergenommen, weil Google Form schon fertig war. Darunter ist das fällt quasi danach in so eine Excel-Tabelle rein und dann kann man sehen, wer als letzter irgendwas gedruckt hat, beziehungsweise ob der noch verwendet wird oder so. Das ist schon.
Ach so, okay.
Schon ganz cool. Also für einen Hackerspace ist es eigentlich ein relativ cooles Pattern.
Ja.
Wir haben das gleiche auch für einen Lasercutter dann eingeführt, nachdem es für einen 3D-Drucker relativ gut gelaufen ist. Und da geht es nicht darum, quasi rauszufinden, wer jetzt noch welches Geld bezahlen muss, sondern einfach nur, wann wurde das letzte Mal gedruckt? War irgendwas ein Arsch? Hat es überhaupt noch funktioniert oder so? Oder ab wann gab es Probleme? Solche Sachen.
Ich kann ja nur wiederholen, dass ich immer noch traurig bin, dass der Check quasi in dem Augenblick gegründet wurde, wo ich aus Stuttgart weggegangen bin. Verdammte Axt.
Manchmal ist es einfach so.
Mhm. Schon cooles Zeug, ja, gerade auch mit dem Lasercutter. Wie macht ihr das mit dem Filament? Habt ihr eine Kasse, wo man dann reinwirft?
Ja, also das funktioniert auf Spenden quasi.
Ah, ja.
Also. Und da, also über die Liste kann man natürlich auch ein bisschen schauen, wer halt besonders viel gedruckt hat, wer dann sich vielleicht quasi beim Filament dann nächstes Mal ein bisschen mehr beteiligt als die anderen. Aber das funktioniert eigentlich relativ gut. Jetzt ist gerade auch wieder relativ viel Filament angekommen. Und genau, kann man relativ gut drucken. Jo.
Cooles Zeug. Ja, auf jeden Fall ein schönes Hobby, kann ich nur empfehlen. Also
entspannt, ja.
Macht Spaß.
Genau. Außer es funktioniert nicht, dann ist frustrierend.
Ja, dann.
Aber es ist ja wie mit den meisten Hobbys.
Wenn man es halt nicht braucht, dann lässt man es halt liegen und guckt, wenn man wieder Lust hat. Das ist.
Jo, das stimmt.
Genau, schön. Ja. Du hast vorhin was erzählt, dass du meinem Rat gefolgt bist und dir mal Askidoc angeguckt hast.
Ja, habe ich gemacht. Und ich muss sagen, es hat genau meine Probleme beziehungsweise meine Requirements auf Arbeit gelöst. Nämlich, ich wollte gerne in einer Pipeline aus dem Source Code, den ich habe, Dokumentation mit erzeugen, zusammen mit ein bisschen quasi was Handgeschriebenen, zusammen mit irgendwelchen eingesetzten Text, der quasi generiert wird und solche Sachen. Und ich habe erst mich ein bisschen umgeschaut, habe gedacht, okay, nehme ich Markdown, und dann ist mir relativ schnell aufgefallen, dass bestimmte Features mir dort fehlen. Und zwar ganz konkret hatte ich zwei Features, die ich sehr, sehr dringend benötigt habe. Nämlich einmal Includes, also quasi, dass du sagen kannst, übrigens an der Stelle füge noch folgendes Dokument mit ein. Das ist quasi, wenn du sagst, okay, füge zum Beispiel aus dem anderen Repository noch die Beschreibung an der Stelle ein. Dann kann man quasi sagen, ich habe quasi meine generierte Dokumentation und die ist immer up to date und passt immer zusammen. Mhm. Und zusätzlich Variablen. Das finde ich ein sehr, sehr cooles Feature von ASCII Doc, glaube ich, ist ASCII Doc Feature.
Ja.
Ich weiß nicht, wie ASCII Doc und ASCII Doctor da immer zusammenpassen.
Ja, ASCII Doc ist die Spezifikation für die Syntax und so, und ASCII Doctor ist die Implementierung, die eben neu gemacht wurde. ASCII Doc ist schon ein bisschen älter, und an ASCII Doc ist das, was man zurzeit benutzen will, weil daran aktuell wirklich gearbeitet wird und das vorangetrieben wird.
Okay, genau. Und das zweite sind Variablen, dass du sagen kannst, okay, ich habe ein Set von Variablen, die ich in meinem Text verwenden möchte. Zum Beispiel, ich möchte sagen, das ist Dokumentation für die Software mit der Version. Ja? Und dieses Version wird halt an der Stelle dann richtig eingefügt.
Ja.
Und normalerweise, also in Markdown müsste man sich da halt verkrebeln und da irgendwie mit Z oder mit irgendwelchen Templating-Sprachen da noch reinfuschen, und mit ASCII Doctor, ASCII Doc, kann man dort dann einfach sagen, eine bestimmte Variable referenzieren und sagen, das ist Version halt. Und die Kombination von Includes und Variablen finde ich halt, ist quasi für das Projekt sehr interessant, weil dann ist es so, bevor diese Dokumentationerzeugung losgeht, wird erstmal die Variablen-File generiert, wo dann quasi drin steht, das ist das folgende Tag und das ist dieser Branch und was auch immer und diese Version und Hashes von allen möglichen Sachen, die man halt drin verwendet. Das wird alles in so eine Variablen-File reingeschrieben. Und das wird dann included in das Basisdokument und kann dort dann verwendet werden. Und das finde ich eigentlich eine ziemlich coole Sache. Und so habe ich das quasi verwendet, um dann meine Dokumentation dann entsprechend so zu schreiben, dass dann am Ende ein Dokument rausfällt, was ich dann weiter in der Pipeline verwenden kann, was dann durch dieses, wir haben bei uns dann halt noch so ein Word zu PDF-Generator Zeugs, aber das ist mir auch egal. Am Ende von diesem ASCII-Doctor fällt dann, ich glaube, DocBook raus oder so. Und das werfe ich dann durch Pandoc. Und dann kommt da so ein DocX raus. Und das kann dann in diese offizielle Pipeline quasi reingeworfen werden.
Das ist super, ja.
Aber das ist schon cool.
Anforderung für eure offizielle Pipeline ist, dass dann DocX reinwandert. Du kannst nicht direkt das PDF erzeugen.
Nee, kann man bestimmt auch, aber dann muss man halt dieses ganze Zeug nachimplementieren. Und ich bin erstmal echt happy, dass es soweit ist, dass ich da dieses Doc-File habe, dass man dann, es gibt auch keine richtig gute API für diese offiziellen Tools, sondern so, das ist halt alter Crap, was noch irgendwie auf ClearCase aufbaut. Eigentlich ist es quasi nur ein Web-Frontend auf ClearCase. Ist halt so ein richtig übler Shit, ja. Und er wird bestimmt auch bald abgelöst. Bald in den nächsten 5 Jahren vielleicht. das ist quasi das. Aber erstmal eine Source für diesen alten Shit zu bauen, ist schon echt sehr cool. Und natürlich fällt da auch ein PDF direkt schon raus, was halt auch echt gut aussieht und so. Also mit ASCII Doctor PDF.
Ja.
Fällt dann quasi das PDF dazu raus, was sich alle anderen dann nehmen können, was halt nicht in diese offiziellen Channels erst rein muss.
Yep.
Und das war eine coole Experience. Es war quasi ein Tag, das komplette Setup mit den Variablen, und dann ein anderer Tag, das dann in diese Pipeline reinzudrücken und dass es dann nach irgendwie Nexus hochgeladen wird, also in den Artifact Store.
Ja. Da geht mir das Herz auf.
Schon cool auf jeden Fall.
Habe ich doch gesagt.
Kann man nichts sagen. Ja. Was ich ein bisschen Probleme hatte, ist, wenn du nicht die frischeste Version hast, dann hat es mit diesem ganzen Umkonvertierzeug alles noch nicht so richtig gut funktioniert. Mhm. Aber sobald dann alles auf den neuesten heißen Scheiß ist,
ja. Da ist gerade auch viel passiert. Deswegen hatte ich ja neulich darüber gesprochen. Ja.
Ja, das war auf jeden Fall ganz cool. Und dann habe ich quasi noch einen Grund gehabt, Nix Paketmanager auf Arbeit einzuführen. So, ja, also wir können das ja nicht anders machen. Wir können das alles hinschieben, aber wir können es auch anständig machen. Und so ist es.
Ach, cool.
Verschiedene Sachen aus Versehen an diesen 2 Tagen passieren.
Perfekt.
Aber schon sehr cool.
Ja.
Jo.
Sehr, sehr gut.
So.
Ach, es geht auch ein Traum. Richtig, wo wir beim Thema sind, es wurde auch jetzt, ist es heute durch Twitter geflittert, mal wieder reviewed, was es so an IDE-Plugins gibt als an nützlichen. Und lustig war, dass InfoWorld, das ist so ein Magazin, die leider eine Paywall haben. Aber außerhalb der Paywall, weil auf als erstes genannt ist natürlich das ASCII-Doc-Plugin für den Visual Studio Code.
Ah, das ist doch schön. Das heißt, das kann man gerade noch so sehen.
Ja, genau.
In dieser Paywall. Ah, da geht's direkt an. Bekommen Insider Today. Nope.
Und ja, die scheint echt rund zu sein. Also das, ich benutze Visual Studio Code nicht, deswegen bin ich da nicht ganz auf dem Laufenden. Aber was ich gesehen habe, von dem, nachdem ich es mir dann nochmal geklickt habe, nach diesem Artikel, sieht sehr rund aus.
Coole Sache auf jeden Fall. Schick, schick, schick. So.
Genau.
Das heißt, da geht es auch voran. Markdown will niemand mehr haben für echte Dokumentation.
Ich denke
auch. Für so hingecheatete Readmes finde ich das vollkommen in Ordnung.
Ja.
Aber für, wenn da irgendwas später noch was rausfallen soll, dass dann irgendwie noch verwendet werden oder maintained werden können, das finde ich ASCII-Doc da schon cooler irgendwie.
Ja. Genau, und jetzt habe ich gerade einen Hänger. ASCII-Doc. Und zwar wollte ich gerade davon erzählen, dass der massiv ASCII-Doctor treibt, an einem Projekt dran ist, wo es eben darum geht, dass du also ein ASCII-Doctor-Dokument aus mehreren Repositories ziehen kannst. Mhm. Und das ist eben, es heißt nicht Anaconda, es heißt irgendwas mit A. Multi-Source, ja. Und das ist eben sehr, gerade so in dem Umfeld von mehreren Softwareprojekten, von mehreren oder von so Multi-Module-Projekten, ist das natürlich sehr, sehr wertvoll, wenn du da nicht darauf angewiesen bist, dass es alles in einem Repository liegt.
Ja, also ich habe das tatsächlich jetzt einfach mehrere Repos parallel ausgecheckt und dann halt relativ die Pfade da included. Das reicht für die Pipeline quasi. Mhm. Aber wenn das natürlich cooler geht, wäre es natürlich auch immer besser. Sehr klar.
Ja, rede ich vielleicht das nächste Mal drüber, dann habe ich auch die Namen parat. Um Gottes Willen.
Optimal.
Ja. Schön.
Schick, schick, schick. Ja, auf jeden Fall. So, wir haben Lesefu.
Oh ja.
Erzähl mir.
Zu dem Anlass, wo ich Besitzer eines 3D-Druckers wurde, habe ich auch ein Comicband bekommen, wo 3 Comicbände effektiv drin sind, über die ich mich sehr gefreut habe. Es geht dabei um Berlin. Und aufmerksam geworden darauf wurde ich über die Serie Babylon Berlin, die das Berlin der 20er Jahre am Vorabend der Machtergreifung darstellt. Und in dem Zuge hatte ich dann halt so eine Rezension gelesen, die gesagt hat, ja, es ist ganz nett, was Babylon Berlin da macht und so, aber wirklich, wirklich gut sind die Berlin-Comics hier. Das ist jemand, der hat da wirklich recherchiert und viel Mühe reingesteckt und das zu einem echt guten Ergebnis gebracht. Und davon habe ich den Gesamtband geschenkt bekommen und es ist, der Autor hat da über 20 Jahre Arbeit reingesteckt. Und man sieht's, es ist wirklich gut gezeichnet. Ich bin noch nicht so viel zum Lesen gekommen, aber meine Vorfreude und meine Hoffnung hat sich bis jetzt ist nicht enttäuscht worden. Das
ist doch schön.
Ja, genau, ist ein Schwarz-Weiß-Comic, aber die Charaktere, wie die eingeführt werden, also alles, es ist einfach alles stimmig. Es macht Spaß. Kann ich nur empfehlen.
Schick, schick, schick. So, apropos Comics. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich schon mal drüber geredet habe. Comics for a Strange World ist mein Lesefuß auch. Quasi ein Comicbuch von dem Autor von Pulley Drawn Lines. Einer meiner Lieblings-Webcomics. Ich habe das gekauft im quasi gebraucht, also so eine Menge Exemplar, aber das ist quasi, es geht ja um die Comics. Ja. Und für die Arbeit ist ja alles quasi, alles was billig ist, auch gut. Genau, deswegen, das ist ein wunderbarer Comic, gleicher Stil wie die Webcomics selber und sehr, sehr witzig einfach. Aus quasi dann immer so ein 4-Panel-Comics mit lustigen, absurden oder auch manchmal ein bisschen nachdenklichen Geschichten. Hm. Genau, das ist quasi mein Lesefuhr. Ich habe den jetzt auf Arbeit zu liegen und immer.
Und du
damit kann man auf jeden Fall gut Leute aufhalten, wenn die quasi. Wenn man noch eine E-Mail zu Ende schreiben muss.
Ihr liest das, du musst warnen.
Hier, das ist sehr witzig.
Okay.
Genau.
Schön.
Mimimis.
Oder Leute, Mimimis. Die schimpfend reinkommen. Dann hier, lies erstmal einen Comic. Beruhig dich.
Beruhige dich. Hier ist etwas sehr Witziges.
Schön. Ja, Mimimi der Woche. Mein Nass sagt, es wäre fast voll. Das ist doof.
Das ist ja, das ist traurig. Was macht man da? Ein neues Nass kaufen?
Ja, im Moment das Time Machine habe ich halt immer drauf backuppen lassen.
Ah, du hast aber nicht die Partition klein genug gemacht.
Wenn man das nicht in seine Schranken weiß, dann frisst das einfach immer weiter.
Nee, das ist sehr wichtig. Du machst da direkt irgendwie, sagst, bis hierhin und nicht weiter.
Ja, ich denke mal, ich muss jetzt einfach mit dem Warning leben und das Backup schrumpft so vor sich hin. Immer wenn das, also er macht dann ja bei jedem neuen Backup, schmeißt er ein bisschen mehr weg, so dass es dann wieder im Threshold drin ist, im Grenzwert. Mhm. Aber es ist.
Dann immer den Threshold ein bisschen runtersetzen, bis du dann an der richtigen Threshold bist.
Ja, ja, ja. Es ist halt trotzdem doof, irgendwie, wenn da steht, benutzt 9 Terabyte von 10. Es ist immer noch ein Terabyte Platz, das muss man sich auch mal bewusst machen. Also, es ist immer noch sehr viel Platz, aber.
Aber es könnte
man
mehr
denkt
Platz
ja
sein.
Trotzdem schon drüber nach, welche Festplatten muss ich jetzt kaufen? Oder muss es eigentlich ein neues NAS sein? Weil ich mache da mit diesem virtuellen Maschinen und Containern ja schon ganz schön viel. Das ist
oder sollten es dann vielleicht direkt SSDs sein?
Aber SSDs in der Größe, das ist ganz schön viel Geld, was man dann da rumstehen hat.
Das 10 Terabyte? Das
10.
Also ich habe jetzt, wie gesagt, ich habe ja letztes Mal gesagt, SSDs sind echt billig geworden. Also 2 Terabyte für 200 € ist gerade der Kampfpreis von SSDs. Und da kann man sich das schon
fast aber das, was ich dafür.
Ja, ja natürlich. Jetzt die 8 Terabyte kosten gerade 150 €. Aber es ist halt drehender Rost.
Ja. Ja, aber der drehende Rost, der funktioniert schon ganz gut.
Ja, der funktioniert schon ganz gut, aber du musst dir überlegen, du hast Container und diese ganzen vielen Computer, die da gleichzeitig drauf zugreifen, vielleicht noch 10G Ethernet da hinten dran, ja.
Willst du nicht hör auf, SSD. Komm, wir gehen zum nächsten Thema. Das ist ja gefährlich hier.
Also mein nächstes NAS hat auf jeden Fall SSDs. Ich hab gerade noch die 512 GB SSD von meinem Laptop zur freien Benutzung und das wird dann die erste Festplatte davon. Und dann irgendwie muss man sich halt ein bisschen was überlegen. Außerdem sind die nur 2,5 Zoll groß. Das heißt, du kannst viel mehr reindrücken. Und dein NAS wird kleiner und leiser.
Hm. Und das sind nicht, nur Argumente, die dafür nicht sprechen. Ich sehe schon.
Sorry. Es ist natürlich ein bisschen teurer, aber SSDs werden auch noch billiger.
Dann gedulde ich mich vielleicht einfach auch
geduldig,
noch ein bisschen.
Ich habe ja gesagt, wann habe ich gesagt? Nächstes Jahr? Nee, ich glaube zusammen mit Ingo habe ich gesagt in 3 Jahren. Er hat gesagt in 5 Jahren. Ich habe gesagt in nächstes Jahr. Wir haben uns irgendwo auf 2,5 oder 3 Jahre getroffen. Dort treffen sich SSDs und HDDs vom Preis.
Okay, ich bin gespannt. Ich habe jetzt jemandem geholfen, einen neuen Desktop-PC zu kaufen. Also einfach tatsächlich so ein Arbeitstier für Standardanwendungen. Die verkaufen tatsächlich, wenn du so da eben Notebooks Williger oder irgendein Shop ein PC-System anklickst, da kriegst du dann SSD 128 GB und dazu und eine Terabyte HDD drin. Mir sind fast die Augen ausgefallen, weil ich gedacht habe, es verkauft wirklich jemand für Normalanwender noch HDDs? Ich dachte, die wären so endgültig nur so in Storage-Bereich weggeschoben worden.
Nee, die sind einfach, das ist halt einfach, das liegt noch rum und der Müll muss weg. Ja, und was machst du damit? Drückst halt noch mit in so einen scheiß Arschcomputer rein, weil die 128 GB SSDs, die kosten auch gerade 15 Euro. Also, das ist halt das Thema, ja. Und die Terabyte HDD kostet auch gerade 40 Euro oder so. Oder 50, ich glaube, das ist gerade der Preis. Also das ist halt schon echt billiger Crap. Ja, und ja, also wenn man nicht aufpasst, wirst du halt abgezockt werden. Und dann tun die irgendwelchen Crap rein. Hier steht es jetzt 57 Euro, aber das geht auf jeden Fall noch günstiger. Für eine, was habe ich denn hier gerade? Seagate Desktop, 1 Terabyte. Ja, also 50 Euro, denke ich, ist, glaube ich. Ah, nee, von Toshiba kriegst du einen Terabyte für 40 Euro. Und WD Blue auch 40. Also das ist, ja, 40 Euro ist schon der richtige Preis an der Stelle. Genau, für 1 Terabyte. Und dann kommst du halt zusammen für deine ganzen Festplattensachen für knapp 60 Euro. Und das macht sich natürlich schon bemerkbar. Aber du kannst immer auf deinen Computer schreiben, ja, es ist 1 Terabyte und SSD. Das ist halt das Ding, ja. Genau. Mein Mimimi, ich hatte ja schon eins, ja. Aber es gibt immer noch mehr Mimimis. Es hört niemals auf, traurig zu sein auf der Welt. Einmal, Grumpy Cat ist natürlich gestorben, also sehr traurige Sache. Und zweitens, mein Lieblingsanime aus dem letzten Jahr, One Punch Man, ist quasi die zweite Season rausgekommen und dann haben sie die Company gewechselt, die es herstellt, also die den gezeichnet haben. Und natürlich ist jetzt scheiße geworden.
Ach. Nicht mehr so schick, wie er mal war, ja?
Nicht mehr so schick. Ich weiß nicht, warum? Wer tut sowas, ja? Davor war es Madhouse, jetzt ist es JC Staff und so,
ja, scheiße. Ja, die kosten wahrscheinlich nur die Hälfte.
Ja, wahrscheinlich, aber dafür ist halt auch nur halb so gut.
Klare Businessentscheidung.
Was soll denn der Scheiß? Das ist doch scheiße.
Ja. So ist das.
Und jetzt wird man immer denken, so, ja. Ja, hätten sie mal eine zweite Season gemacht, wäre bestimmt echt nice gewesen, ja. Ja, jetzt muss ich, also jetzt sieht so aus, als müsste ich die Comics lesen.
Ja, sind die wenigstens nur von einem Autor gezeichnet, oder?
Ja, die sind nur von einem Autor. Die sind natürlich einfach so weitergemacht worden und alle sagen, ja, die Comics sind viel besser. Und guck dir nicht den Namen an, der ist super scheiße. Ja. Und jetzt habe ich mich natürlich direkt von irgendwelchen Randoms im Internet quasi überzeugen lassen, obwohl ich die noch nicht mal kenne, ja. Also es war einfach nur irgendein Typ im Internet, der es gesagt hat, und jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen, wenn ich den Anime schaue. Kann's auch nicht sein, ne?
Ich weiß nicht, ob das so gedacht war.
Ich denke schon, der hat sein Ziel erfüllt. Vielleicht war er auch irgendein Hasser einfach nur.
Oder ein Schreiberling, der gezielt Informationen platziert hat.
Genau. Ein Verbreiter von Fake News. Das weiß man ja.
Einem von Fake News beherrschten Land. Ja, nein, ja, die ist, Politikreferenz lasse ich mal gerade weg. Ja. Ja.
Und natürlich das J-Boss White Flighting, das ist natürlich auch das andere.
Ja.
Jo, sind wir in den Picks?
Picks, ja, ich picke DevTube. Kennst du DevTube?
Aha. Ich habe es heute kennengelernt, nachdem du es mir gezeigt hast.
Ja, die haben eine tolle, DevTube ist ein Developer-Frontend zu YouTube.
Ja, das haben wir rausgefunden. Das war ziemlich nice eigentlich. Quasi ein Filter für alle Developer-Videos auf YouTube.
Ja. Wenn man also auf DevTube geht und nach Grails sucht, oder ja, Grails ist outdated. Also sucht man nach Micronaut und dann findet man alle möglichen Talks zu Micronaut. Das ist sehr cool.
Was ist ein Micronaut?
Micronaut ist ein Microservice-Framework. Also es ist ein sehr leichtgewichtiges Server-Framework, was eben für Grails 4 der Kern sein wird. Und es geht aber da um sehr, sehr schnelle Startup-Zeiten und darum das, was man auf dem Server heutzutage so braucht, leichtgewichtig zur Verfügung zu stellen. Und sie arbeiten mit einem Plugin-Mechanismus, so dass man wirklich das zusammenbündeln kann, was man braucht. Ja, alles, was man aus der Java-Welt so als Standards kennt, ist da verfügbar. Und sie machen aber das Annotation Processing machen sie zur Compile-Zeit, so dass die Laufzeit, das Laufzeitverhalten von dem Ding sehr viel schneller ist, als das zum Beispiel bei Spring der Fall ist.
Aha. Und das ist gut.
Ja. Und man kann es mit der GraalVM laufen lassen und das kompiliert direkt auf Native Code.
Und ist dann noch besser.
Das ist noch schneller. Das ist so blazing fast. Ja.
Ich habe trotzdem das Gefühl, dass alles immer nur langsamer wird. Also egal, wie viel schneller diese ganzen tollen Technologien, es wird einfach
immer langsamer. Haben wir ja vorhin gehört, das liegt an Spektre und Co.
Ah ja. Da, wir können dafür gar nichts. Wir können gar nichts dafür, dass unsere Apps immer beschissener werden und wir einfach nur mehr Stacks übereinander stacken. Ja. Ja. Und irgendwie über diesen Native Code dann quasi noch ein JavaScript super Riesen-Framework drüber datschen und die alle Sachen dann zusammenkrebeln. Das liegt nicht alles daran. Es liegt einfach nur daran, weil Spectre ein Coder ist.
Ja. Und
beste Ausrede.
Das Coole an DevTube ist eben, dass der ganze Klatter, den man auf YouTube hat, der bleibt weg. Man sucht einfach nach seiner Technologie oder wozu man gerade was braucht. Ich gehe jetzt auf das Feld und
Beispiel Jenkins.
Sag Vue.js.
Jenkins.
Und
guck mal, das erste Bild ist Docker Jenkins Pipeline Tutorial. Ich hasse Jenkins. Das ist einfach der größte Cancer, den es gibt, ey.
Ja.
Drama.
So ist das.
Das hatte ich ja. Das hatte ich auch schon ein paar Mal. Aber jedes Mal ist einfach ein Drama. Irgendwas ist immer scheiße an Jenkins. Und es geht auch nie besser, ja? Also es ist immer nur so ein Hingefricke und Hingeschisse. Und diese...
Es gibt doch mittlerweile wirklich Alternativen.
Ja, natürlich gibt es Alternativen. Zumal ich hatte davor GitLab CI, ja? Und es war einfach so viel besser, so viel weniger... Scheiße. Und
dann hat irgendwer in einem Management-Wallroom
entschieden. Nee, dann bin ich in ein anderes Projekt halt. Ah. Beziehungsweise meine Abteilung wurde verkauft und dann, tja, ihr macht jetzt was anderes. Du. Und dann haben wir halt Crap. Hier ist dieser alte, keine Ahnung, Retter ZDOS X, wo noch irgendwie diese Jenkins draufläuft. Das ist schon 500 Mal gecopy-pasted von irgendwelchen Leuten. Und jetzt go for it.
Juhu. Ja.
Mit der tollen LDAP-Anbindung, wo die zu genau 50% der Zeit funktioniert. Deswegen kann man immer nur Permissions ausschalten, ansonsten kann man nicht mitarbeiten. Nice. Ja, das ist quasi mein Leben. Das ist my life now.
Das kommt bestimmt auch besser.
Das geht, das wird
das
bestimmt
irgendwie.
Irgendwann ninja ich da noch irgendwelchen anderen Scheiß rein.
Ja, das ist doch mal ein Vorhaben.
Ja. Nix ist schon reingeninjert als Build-Slaves, das heißt, die funktionieren wenigstens immer. Und da weiß ich, was da für eine Version drauf läuft und das quasi kann auch geupdatet werden, ohne dass ich da Angst haben muss, dass alles explodiert. Und die, also kann gerollbackt werden, wenn es nicht mehr funktioniert, das ist ja auch cool. Anyways. Ich habe auch einen Pick und zwar, ich habe mein eigenes Pet-Projekt, wo ich ab und zu mal was dran tue und das Ganze nennt sich Prison Break. Das ist der AGB-Autoclicker für deinen Network Manager, dass er quasi dich automatisch durch die AGBs durchklickt, wenn du dich zu so einem offenen Netzwerk connectest. Das kann seitdem ich letztes Mal mit einem IC gefahren bin, jetzt auch Wi-Fi on Ice. Oder Wi-Fi on Ice. Wie wird denn das ausgesprochen eigentlich?
Wi-Fi on Ice.
Ich hätte jetzt auch gedacht Wi-Fi on Ice, aber es ist ja ICE eigentlich. Ja, jedenfalls kannst du jetzt auch Wi-Fi und Ice dich automatisch reinconnecten. Das heißt, du machst quasi einen Laptop auf, zack, bist im WLAN, ohne dass du dich durch irgendwelche AGBs klicken musst. Und das ist doch schon cool.
Das
also ich
sehr find's cool, ja.
Ich wollte auch was für den Berliner Flughafen machen, aber da waren kleine Menschen, die was dagegen hatten.
Tadam.
Tadam. Ja. Genau, das Ziel ist schon, einfach immer mehr Plugins zu haben für diese ganzen AGB-Gefängnisse.
Ja, aber bei der Bahn muss man ja zumindest nur auf den Button drücken. Man muss kein Häkchen mehr setzen. Es ist nur ein Klick.
Das ist, ja, das stimmt. Beim Flughafen war es noch ein Häkchen und bei dem Bei dem Hotspot musst du es, glaube ich, auch. Musst du auch, glaube ich, nicht hinsetzen. Daher genau da auch. Das ist da auch irgendwo in dem Code drin. Das macht der Get Value, also quasi Default on, und dann macht er irgendwo Terms okay. Das ist quasi der Cheatcode an der Stelle. Genau. Und Ziel ist es, das für alles zu haben und dass man überall hinkommen kann. Prison Break erkennt dann direkt, dass du dich zu einem Portal so verbunden hast, was ein potenzielles Captive Portal ist, und versucht sich dann halt einzuloggen. Mit quasi so ein bisschen Logik. Das heißt, es wird nur ein Request gestellt, also ins Netzwerk geschickt, wenn es genug Indikatoren gibt, beziehungsweise wenn irgendein Plugin gesagt hat, ja, das könnte jetzt ein Portal sein, weil man über dieses Network-Manager-Zeug mitbekommt, mit welchem Profil man sich verbunden hat und was die SSID ist und ob das quasi ein offenes oder ein geschlossenes Netzwerk ist und so. Ja. Das heißt, es wird da quasi minimiert, wie viele Requests gestellt werden. Ich glaube, für diesen Hotspots brauchst du 2 Requests, die du machen musst, und halt einen, um zu schauen, ob du in einem Captive Portal bist, und dann quasi die Antwort da abzufahren. Das ist quasi, das heißt, da bist du mit 3 Requests dabei, und für das für die Wi-Fi und ICE dann halt 2. Der eine für das Initiale, der wird dann aber auch für alle anderen Plugins verwendet. Das heißt, quasi wird ein Request gemacht, der wird dann durch alle durchgereicht, um zu schauen, ob das jetzt so ein Portal ist oder halt ein anderes.
Cool.
Deswegen, also ich finde das schon.
Und beim Benutzen, wie merkst du das langsam ist? Oder machst du wirklich erstmal Pause, bis er connected ist, oder merkst du gar nicht?
Ja, also ich habe jetzt einen Timeout mit reingebaut, weil das, manchmal ist es halt so, wenn du in die Bahn einsteigst oder so, dann brauchst du ein bisschen mehr Zeit, und ein Timeout von, ich glaube, gerade 10 Sekunden oder sowas sind das, weil ab und zu ist halt auch, sind diese Bahndinger halt auch ein bisschen slow.
Ja.
Ja, aber das sind schon ein paar Sachen, aber es wäre natürlich cooler, wenn es mehr Leute testen können, um dann halt auch mehr Probleme zu finden, weil ich habe es halt quasi jetzt gerade nur in der Bahn zur Arbeit, und da funktioniert es für mich gut genug.
Mhm. Genau. Cooles Projekt.
Ja, also nächstes Thema wären dann noch Notifications, dass man sieht, ob es funktioniert oder nicht. Genau, aber das kommt dann bald bestimmt irgendwann. Jo, das meins.
The near so, future. Jetzt. Ja, zum Abschluss noch ein Hinweis auf eine Veranstaltung hier in meinem näheren Lebensraum. In Bonn findet ein Never Code Alone Event statt. Kannte ich diese Events nicht, aber das klingt sehr cool. Es geht um Mob-Programming und oder
Mob-Programming?
Ja, viele Leute in einem Raum gucken alle zusammen auf einem Bildschirm und diskutieren darüber, was jetzt programmiert wird. Deswegen auch Never Code Alone. Ja, es gibt 4 Speaker über den Tag verteilt, die sich intensiv, also es geht da nicht nur um so 45 Minuten Sessions, sondern die sind länger dran.
Mhm.
Einem Thema widmen und dann da in die Tiefe, ein bisschen mehr in die Tiefe eingehen, als normalerweise bei so einer Konferenzsession der Fall ist. Und das Schöne dabei ist auch, dass es eben keine kommerzielle Konferenz ist, sondern man irgendwie 10 Euro bezahlt. Die 10 Euro, das ist aber nur eine Schutzgebühr, damit sich keine Leute anmelden, die dann doch nicht kommen. Das wird komplett gespendet, das Geld. Also es ist ein richtiges Community-Event. Ja. Genau.
Okay, das ist doch eine coole Sache auf jeden Fall.
Ja, ist sehr Java-lastig jetzt bei diesem Event. Das ist aber nicht generell bei den Never Code Alone Sachen so. Das ist jetzt bei diesem Event so. Genau, es ist leider ein Datum, wo ich wahrscheinlich nicht kann. Aber am 15. Juni findet das statt, und wer da samstags Lust hat, ein bisschen Technologie-Know-how aufzufüllen, schaut es euch mal an. Geht um Testing, um Microservices.
Du kannst auch irgendwie einen freien Eintritt kaufen einfach.
Ach, verschenken. Cool. Ja.
Du kannst einen freien Eintritt, aber das Spende soziale Projekt, der Verkauf ist schon beendet. Das heißt, du kannst einfach nur hinkommen quasi. Das ist doch auch eine coole Sache auf jeden Fall.
Schön. Ah, das war vorhin noch nicht. Das muss jetzt gerade irgendwie in den letzten Stunden passiert sein. Cool.
Verrückt. Okay.
Das war's dann.
Ich glaube, wir sind durch,
ja,
oder?
Genau. Sind wir durch. Haben doch noch ein bisschen Zeit zusammenbekommen.
Bisschen.
Ja, vorhin
bisschen
befürchtet. Nur eine kurze Notiz. Na, ganz so kurz sind wir dann doch nicht geblieben. Sind uns noch ein paar Worte zum Sprechen eingefallen.
Schön. Na dann.
In dem Sinne, gehabt euch wohl, habt eine gute Zeit und wie Ingo so schon sagt, viel Spaß am
Der Gerät.
Sehr schön. Also bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
Bis dann. Ciao, ciao.